Dieser Podcast wird unterstützt mit Flatterspenden von
Salutschin, der Jan und allen anderen.
Danke!
Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Die Goddamn Podcast. Mit dabei heute sind Annemarie.
Hallöle.
Der Alex.
Ja, hallo mit Push to Talk. Hallo.
Und ohne Push to Talk der Erik, der kleine Obszöne.
Hallo, mit Voice aktiviert, ja.
Das klappte beim letzten Mal ja schon ausgesprochen gut.
See how it takes.
Ohne Wertung diesmal. Wer rausbekommt, warum der Titel so heißt, wie er heißt, der gewinnt einen Gummipunkt und hat zumindest grundsätzliche Anwärterschaften auf Hörer des Monats. Hörer des Monats diesmal ist wer, Annemarie?
Einmal der liebe Martin.
K. Punkt.
K. Punkt aus H. Punkt. Und unser Freund Bob, Stefan P. Punkt aus I. Punkt, glaube ich.
Italien?
Nee, Franken. Da im Dorf.
So, wer sich jetzt fragt, wie man hier das wird, man macht sich einfach um den Podcast verdient. Das geht auf mehrere Art und Weisen. Einfach, man ist ein saucooler Hörer. Gab's bis daher auch schon eine ganze Menge. Oder,
Luise lässt grüßen.
Der saugeile Hörer. Man ist entweder ein saugeiler Hörer oder man unterstützt uns mit Geld und schmeißt uns das Geld in Rachen. Da müsst ihr nicht mal Geld ausgeben unbedingt, sondern ihr macht's wie Martin und Stefan. Ihr kauft euch einfach eine Glotze und klickt dabei oben rechts bei uns auf fortsetzungfolg.net den Amazon Affiliate oder wie heißt das auf Deutsch? Werbebutton, keine Ahnung. Dann kostet euch das keinen Cent extra und wir haben, wie ich festgestellt habe, gedeckelt, egal ob ihr jetzt wie Stefan euch eine Klotze für 2000 Euro kauft oder wie Martin eine Klotze für, oh, weiß ich nicht, 500 Euro, ist das alles gefakte Zahlen, gedeckelt mit 10 Euro. Erik, hast du das gewusst, dass das irgendwie bei Elektrozeugs auf 10 Euro nach oben gedeckelt ist?
Nö, so viel hat bei mir noch nie jemand
gekauft. Fand ich ein bisschen irgendwie, ein bisschen beschiss, aber was soll's. Geht nun mal nicht anders, aber die 10 Euro werden trotzdem gerne genommen. Ihr könnt natürlich
einfach einen halben Fernseher und dann nochmal einen halben.
In Raten gezahlt sozusagen. Aber ihr könnt auch, wie gesagt, Schulbücher, Pornohefte für Erik, Porno-DVDs für Erik. Ist ein bisschen gemein eigentlich. Was kriegt denn Annemarie dann?
Egal. Ich kaufe mir was zu essen, ja.
Gibt's ja auch mittlerweile bei Amazon. Ihr könnt Annemarie auch ein paar Chips kaufen.
Wir haben doch nichts.
Im Osten, ne? Du bist im Osten von Berlin auch noch gelandet. War das nicht so?
Nee. Aber
du bist ein scheiß Wessi jetzt.
Na, ich hab ja gesagt.
Achso, doch. Na, was
das
denn?
War ein Jahr mit Seufzen.
Ach so.
Du hast jetzt immer noch nicht den Titel der heutigen Folge gesagt.
Das ist doch, alles doch hab so ich doch. Klar, ganz am Anfang. The Goddamn Podcast. Und ich habe auch schon gesagt, wer rauskriegt hier, warum das Ding so heißt in der Aufnahme, der kriegt, also nicht ihr, ihr seid jetzt mal außen vor.
Sollten vielleicht noch erwähnen, dass wir es selber nicht wissen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung.
Dann habt ihr aber heute nicht aufgepasst.
Ich hätte da einen schöneren Titel gehabt, aber egal.
Du kannst ja mal, nee, das sagst du nicht, dann kannst du fürs nächste Mal aufheben. Nächstes Mal bist du wieder dran. Also, heute soll's mal wieder, weil es gab da so ein bisschen Beschwerden. Wir können den eigentlich mal, du als Facebook-Beauftragter, Alex, du kannst ihn immer bloßstellen. Wer war denn das eigentlich, dass sich da beschwert hat, dass wir zu wenig Retro-Serien im Programm haben? Vergiss nicht zu drücken, Alex.
Ich glaube, Facebook. War ja nicht nur Facebook.
Hallo, oh, habe ich eine falsche Taste gedrückt. Oh, lieber Gott.
Was, hast du die Leertaste nicht gefunden?
Mein
die große.
Gott, das ist nämlich das Problem, wenn man hier so viele Tasten hat auf dem. So, also ich möchte nochmal klar darstellen, dass das der liebe Facebook-Freund Stefan K. sich nicht beschwert hat, aber mal nett gefragt hat, warum wir so wenig alte Serien besprechen. Und dann hat der Daniel ganz flapsig und rotzfrech gesagt, weil wir halt im Podcast über neue Serien sind. Naja, und daraufhin haben wir dann entschieden, kurzfristig, weil wir relativ spontan sind, dass wir doch heute mal eine Retro-Folge machen. Und da würde ich doch einfach mal den Stefan bitten, Mensch, weil wir so spontan reagieren, dass wir dann einfach mal noch eher nochmal zwei Leute reinholt in den Podcast, in die Facebook-Gruppe, weil wir immer noch zwei Leute brauchen, um unser wahnsinniges Gewinnspiel rauszuhauen, wo es doch nochmal um das Beauty-Paket für den modernen Hörer von morgen geht.
Und die ganze Tragik kennt er ja gar nicht. Wir mussten Alex ja im Vorfeld erstmal aufbauen. Der war ja am Boden zerstört, heulend, weinend, ja. Hat die Tastatur vollgerotzt. So streckig geht's denen. Was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, ist bei so Pi mal Daumen 1000 Hörern pro Folge sind nur gefühlte nicht mal 50 Hörer. Bei Facebook ist mir irgendwie suspekt. Ich meine, Facebook ist mir auch suspekt, aber man kann ja auch mit anderem Namen einen Account anlegen, auch wenn das wahrscheinlich in den AGBs irgendwo da steht, dass man das nicht machen darf. Aber egal, scheiß drauf.
Nee, das war Google Plus.
Ah, Google Plus. Naja, also nee, wie gesagt.
Bis zum nächsten Mal. 2 Wochen wieder Zeit.
Genau. Und einfach mal noch 2 Hörer
ansonsten ankommen. Ansonsten müssen wir uns halt Fake-Accounts zulegen.
Das würden wir ja nie machen, ne?
Niemals.
Gut, wir können auch eine Autogrammkarte von Annemarie drauflegen oder sowas. Vielleicht geht's dann besser weg.
Das können wir eigentlich mal machen. Das wäre eigentlich lustig. Ja.
Oder ein Schlüpper oder sowas von Annemarie, dann wird's vielleicht ein bisschen besser gehen.
Naja. Dann lieber einen von Erik.
Der trägt doch keine.
Ach so, Mist. Na eben, sind die noch unbenutzt genau, wenigstens.
Nur nackt vor der Kamera.
Ja, boah, dann wird das schlecht.
Wie auch immer. Also, dafür wird uns Annemarie ganz kurz sagen, welche Serien wir denn heute nochmal Revue passieren lassen, bevor Erik uns nochmal mit News versorgt.
Genau, wir machen heute mal eine komplette Retro-Folge, bestehend aus Heroes, 24, Dexter und Prison Break. Genau, so die 4 Klassiker, wenn es um coole Serien geht irgendwie.
Wobei ich gleich vorweg sagen muss, ich kenne eigentlich nur eine davon und das geht im Team so. Also das heißt, die anderen stellen uns auch die Serie vor, wo ich zugeben muss, Dexter versuche ich ungefähr seit 2 Jahren mal reinzugucken. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal den Piloten geschafft, aber was soll's, kommt vor. Dahingegen hat uns, nochmal das vorwegzunehmen, ein Hörer im letzten Mal, nämlich der Pixel im letzten Podcast, im vorletzten Podcast, ich kann deine Bälle sehen, darauf hingewiesen, dass doch The Newsroom so gut wäre. Und was sollen wir sagen, stand schon auf der Liste, kommt also im nächsten Podcast bei. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, Annemarie und Erik scheinen die Serie gar nicht so schlecht zu finden.
Genau. Und schöne Nachricht, wurde auch schon verlängert um eine 2. Staffel.
Ja, und weil ich habe es immer noch nicht gesehen, Annemarie, ganz kurz, wäre es was für mich oder eher nicht?
Ja.
Okay, mehr will ich gar nicht wissen, werde ich im nächsten Podcast erfahren. Bis dahin habe ich es auf alle Fälle gesehen. Gut, Erik, du hast also noch ein paar News. Du hast ja vorhin off-topic sozusagen oder off-air brandheiß angeteasert. Deswegen darfst du die jetzt auch kund und zu wissen tun.
Jo, also, es gibt einen russischen Sender.
Nein, nicht schon wieder russisches Programm. Serie,
dem gefällt die Serie How I Met Your Mother ziemlich gut. Habe ich das schon mal gebracht, die News?
Oder nee, aber du hast uns schon mal fast dazu genötigt, russische Serien im Original zu gucken, die wir hier besprochen hätten.
Nein, es gibt auf jeden Fall jetzt einen russischen Sender, der kopiert die US-Serie How I Met Your Mother. Vielleicht kennt ihr, gab ja mal diesen Versuch bei RTL damals, hier eine schrecklich nette Familie auf Deutsch zu machen. So ungefähr wollen die das machen, halt auf Russisch. Und das heißt dann auf Russisch Kak ja Sril Vashu Mamu, also wie ich deine Mutter kennenlernte. Und die Protagonisten heißen dann nicht Ted und Barney, sondern Dimitri, Pavel, ja, Lucy, Katja und Jora spielen noch mit. Und
das spielt schön.
In der russischen Hauptstadt Moskau. Und ja, die Wohnung haben sie wohl originalgetreu nachgebaut. Die sieht wohl genauso aus. Kleidung der Charaktere auch. Der Barney-Darsteller aber so dargestellt, wie es die Macher der US-Serie eigentlich immer geplant hatten, nämlich älter, schleimig und kantig. Außerdem ist er dunkelhaarig. Genau. War nochmal so eine interessante News. Dann, es wird wohl bei Dexter nach Staffel 8 Schluss sein, kam jetzt die News. Dass wohl Staffel 8 die letzte sein wird. Passt ja, wenn wir heute gerade mal drüber reden. Und dann gibt's noch was Witziges, das kann ich jetzt nur erzählen und den Link dann posten, den kann man in die Shownotes mit reinnehmen. Und zwar hat hier jemand Game of Thrones auf 16-Bit-Computergrafik nachgebaut, gibt's als YouTube-Video, ist ganz lustig.
Da kannst du den Link ja später mal schicken und dann können wir das nochmal verlinken.
Genau, eins hatte ich noch und zwar hatte ich auch retweetet gehabt. Es ist jetzt rausgekommen, dass Tom Cruise einer Frau oder damaligen Frau Katie Holmes verboten hat, bei dem Dawson's Creek Reunion mitzumachen. Es war eigentlich geplant, dass die mal alle wieder zusammenkommen und ich glaube, es sollte ein Film gedreht werden oder eventuell als Pilotfilm auch für eine Weiterführung der Serie dienen sollte. Cruise hat ihr das verboten gehabt. Fand ich jetzt schade. Aber na gut, jetzt sind sie ja nicht mehr zusammen. Seit ein paar Tagen ging ja durch die Presse. Vielleicht wird es ja jetzt doch wieder was mit Dawson's Creek. Ich habe jetzt übrigens auf TNT-Serie kommt es, glaube ich, immer sonntags. Habe ich jetzt zum ersten Mal die letzte Staffel geguckt. Die kannte ich bis jetzt noch gar nicht. Auch ganz nett.
Quatsch, echt?
Ja, die letzte kannte ich noch nicht. Die war mir dann irgendwie zu doof. Da habe ich nicht weitergeguckt damals. Ja. Und ja, jetzt mit ein bisschen Abstand kann man die schon mal gucken.
Ann-Marie, aus gegebenem Anlass. Wir hatten ja die Hörer mal aufgerufen, den Klingelton Vorschläge zu machen.
Genau, ja. Ich hatte ja gesagt, ich hätte gern gern einen neuen Klingelton und war mir ein bisschen unsicher, haben tolle Vorschläge. Also natürlich, ich glaube, irgendjemand von euch hatte doch schon Community vorgeschlagen. Dann ein Hörer hat das auch nochmal empfohlen. Einer hat die Opening Credits von Pretty Little Liars, dieses Lied, das geht schon sehr ins Ohr, das muss ich sagen. Also das ist sehr groovy und da habe ich selber noch mal rumgesucht, habe mich jetzt entschlossen, als Klingelton direkt habe ich von Veronica Mars den Song und als, ja, also Nachrichten und alles sonstige Signaltöne ist von Community, habe ich mir so eine kleine Stelle rausgeschnitten und dann jetzt wirklich euren Empfehlungen bin ich da mal gefolgt. Und bisher habe ich mich bereut.
Kannst du bitte mal das Telefon klingeln lassen?
Jetzt überlegt Ann-Marie, wie das geht. Aber wir können dir sagen, Erik, ruf doch bitte mal die Ann-Marie an.
Nee, ich habe ja eine neue Nummer. Warte mal.
Ach, deswegen ach so. Kommen wir nicht mehr durch.
Gib mal schnell durch, dann können wir sie uns einspeichern.
Also das ist meiner. Anne-Marie, Einstellungen. Ach nee, du hast ja kein iPhone. Außerdem kann ich die Anne-Marie gar nicht anrufen, weil ich hier im Keller sitze.
Ja, das wollte ich gerade nachschieben. Ich überlege gerade, was ich hier für einen Klingelton drauf habe auf dem Handy.
Du hast bestimmt hier diesen Nokia Standard 5110 hier.
Ah, nee, da muss ich dich enttäuschen.
Jetzt? Darf man das überhaupt einspielen?
Naja.
Man versteht ja eh nichts.
Wollte ich gerade sagen, nicht viel zumindest.
Also es sind Dandy Warhols und ich weiß gar nicht, wie es heißt.
We used
to be friends.
Ziemlich warm angehaucht, ne? Aber naja.
Ich habe Folgendes, was denn das überhaupt geht. So leise hört man überhaupt nicht hier.
Hörst du das, wenn das klingelt?
Ich höre gar nichts. Jetzt. Was ist denn das?
Soll das A-Team sein?
Das A-Team.
Ja, ich weiß nicht, wie ihr das hört hier. Ich habe es ganz gut gehört, aber egal. Es wäre das E-Team gewesen.
Was hat nur der Alex noch?
Ja, das ist eine gute Frage, Alex.
Der hat bestimmt nur Ring, Ring, Ring.
Was hat denn der Alex, außer feuchte Finger?
Findet jetzt bestimmt die Taste wieder nicht.
Ja, warte, ich muss das nur mal kurz hier, Sekunde.
Ich höre jetzt total interessant, was wir für Klingeltöne haben.
Klar, die können das selber mal sagen.
Man muss ja die Spannung ein bisschen hochhalten. Ja.
Können uns ja ein Audio-Boo schicken mit ihrem Klingelton.
Ja.
So.
Wobei, Ann-Marie, wir müssten irgendwann...
Oh, warte, ne, das ist...
Nee, das war's jetzt.
Easy. Crow, ne?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Schön.
Ich habe ja auch überlegt, von True Blood den zu nehmen, aber der ist irgendwie sehr... Der erzeugt immer so eine erotische Stimmung und das will ich nicht überall haben.
Aber der davor war ja der war auch nicht schlecht. Woher?
Ditcher.
Ja.
Echten Sie Enflix, die hören das raus. Hätte man nicht so schnell auflösen müssen. Ann-Marie, wir sagen das jetzt einfach mal so. Ich würde trotzdem gerne mal irgendwann mit dir so eine Folge machen, wo es eigentlich nur um die Titelmusik geht, die wir schon immer mal geplant haben.
Ja, das wollten wir doch immer mal machen. Das machen wir.
Oh, auf alle Fälle. Check. Alex, lass mal den Finger von der Taste.
Warum?
Brumm ist gleich Brumm weg.
Gut, also, dann fangen wir jetzt einfach mal.
Ich hätte noch eine ganz kurze News.
Na dann?
Eine Quoten-News, denn seit 2 Wochen läuft auf ProSieben ja die neue Staffel Fringe. Teilweise im Doppel- oder sogar Dreierpack. Montags wird es gesendet und die Quoten werden gut. Wer hätte das gedacht? Also das dümpelte ja immer schon vor sich hin. War eigentlich eher schlecht als recht erfolgreich. Und jetzt mit der neuen Staffel teilweise bis zu, Moment, 15% Marktanteil in der Zielgruppe. Also das ist echt top, gerade für diesen Mystery-Montag, der ja manchmal schon arg in den Seilen hängt. Hat auch diesmal ProSieben ganz cool. Also der Twitter-Account von ProSieben ist ja sowieso immer gut dabei eigentlich, während die Shows laufen. Und da war sogar der Hashtag Peter Bishop in den Trending Topics. Also das war ja, wir wissen ja, wie die vierte Staffel losgeht. Da wird Peter ja bisschen vermisst. Und das war eigentlich ganz cool. Das habe ich Montag so ein bisschen mitverfolgt. Also es finde ich schön, dass das dann doch jetzt so erfolgreich wird.
Aber frag doch mal, wer es erwartet hätte. Nämlich der Alex, ich und Erik, weiß ich nicht. Erik auch, huh? Der hätte es auch erwartet.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben das ja auch auf drei Fernsehern gleichzeitig geguckt, jeder.
Die wir alle über Dings gekauft haben, ne? Alle
Man hat
über
alle Boxen,
Amazon.
ja.
Überall so eine Boxen, genau.
So, aber nun endgültig. Jetzt kommen wir zu den vier Retro-Serien am Abend. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Dexter oben an. Mit oben ist egal, aber mit Dexter an. Und Anne-Marie versucht mir jetzt mal Dexter warm zu machen, warum ich das jetzt schändlicherweise 4 Jahre oder wie lange, nee, das 6 Staffeln läuft das schon, also so 4, 5 Jahre seit 2006, wie lange ich das schon nicht gesehen habe und warum eigentlich nicht.
Ja, das kann ich gerne machen, genau. Dexter läuft seit 2006. Jetzt im Oktober startet die lang erwartete 7. Staffel. Dexter Morgan arbeitet als Blutspurenanalyst in Miami bei der Polizei beim Morddezernat. Ist dort ganz gut mit seinen Kollegen, kommt dort ganz gut klar, macht seinen Job unheimlich gerne, wohnt in einem fancy Apartment direkt am Wasser, hat auch ein Boot, hat eine Halbschwester, Deborah, die ebenfalls bei der Mordkommission arbeitet, mit der kommt er auch super klar, also eigentlich ein Tip-Top-Leben. Aber dann stellen wir fest, dass Dexter Morgan auch eine böse Seite hat. Naja, was heißt böse? Er ist eben ja schon psychisch gestört, denn er kann keine Gefühle wirklich wahrnehmen, also Liebe oder sowas, das empfindet er nicht oder auch Hass nicht wirklich, aber er hat halt so in sich drin diesen Drang, Leute oder Lebewesen zu töten. Und ja, das muss er eben ausleben und das lebt er auf die Art und Weise aus, indem er nachts umherschleicht und Menschen hinrichtet, die es aber auch verdient haben. Also er würde jetzt nicht willkürlich irgendwie an der Kasse stehen und denken, ja, okay, komm, dich hinter der nächsten Ecke schlitze ich dich auf, sondern da durch seine Position bei der Polizei kriegt er natürlich auch Sachen mit, dass eben Mörder freigesprochen werden, weil die Beweise nicht reichen, aber er weiß genau, er war's. Oder solche Sachen oder Beweise werden nicht zugelassen. Also er ist es da vorher immer hundertprozentig sicher, dass die Menschen das auch verdient haben. Ja gut, den Tod verdient haben, da müsste man jetzt drüber philosophieren. Aber jedenfalls für sich selber ist er damit im Reinen, wenn er da die Menschen tötet. Er macht das auch recht professionell. Also er legt dann Folie aus und nimmt sich immer vom Gesicht, also er meist so, dass er die betäubt und dann irgendwo gefesselt wachen sie auf und er erzählt ihnen erstmal, warum er sie jetzt tötet und so. Das ist so dieses Grundprinzip, womit er eigentlich auch ganz gut klarkommt. Und dann haben wir, wie gesagt, es läuft ja jetzt schon 6 Staffeln und nein, keine Sorge, es läuft nicht immer nur nach diesem Prinzip ab. Jede Staffel hat so, ja, den Mörder oder den halt das, worauf sich die Folgen so ein bisschen fokussieren. Also in der ersten Staffel ist es dann so, dass es da in Miami den
Ice Truck Killer.
Ice Truck Killer gibt, genau. Also da pirscht eben ein Mann umher, der eben die Leute umbringt und wie war denn das überhaupt? Ich weiß gerade gar nicht. Und
Also
die
vielleicht darf ich mal ganz kurz noch kurz unterstützen. Das Wichtigste, was bei Dexter eigentlich eine Rolle spielt, ist sein Kodex, den er hat. Er hat einen bestimmten Kodex, wonach er handelt. Den hat er von seinem Vater mitgegeben bekommen und es wird auch in vielen Rückblenden erzählt, wie das damals zustande kam. Mit seinem Vater, wie er quasi der Vater erkannt hatte, dass der Sohn einen Drang hat, zu morden und versucht hat, diese Mordlust zu kanalisieren und hat ihm einen Kodex auferlegt, nachdem er halt seine Triebe ausleben kann. Und sag mal, einen wichtigen Punkt finde ich halt auch noch, dass sehr oft passiert, dass die Polizei, also seine Kollegen bei der Polizei, parallel gegen ihn ermitteln, also er weiß ja, wer es war und er muss teilweise manchmal Leichen untersuchen oder Blutspritzer, wo er selber der Mörder war, ja, Beziehungsweise,
da ganz
also,
schön,
wo es
ja.
halt aus Versehen passiert ist.
Genau, ganz schön. In der zweiten Staffel ist dann nämlich quasi er so das zentrale Thema, beziehungsweise er ist ja die Sache, was macht er dann überhaupt mit den Leichen? Wenn er die immer irgendwo hinlegen würde, da würden ja alle nach ihm suchen quasi. Und deshalb zerstückelt er schön klein, handlich, fährt mit seinem Bötchen raus und beschwert die und die gehen unter mitten auf dem Atlantik und alles ist top. Aber dann in der zweiten Staffel werden einige der Leichenteile gefunden und er gerät so ein bisschen in die Fahndung von seinen eigenen Kollegen, wie du gerade schon sagtest. Also er ist dann der Bay Harbor Butcher oder so, ich weiß gerade gar nicht. So wird er,
Ja,
glaube ich, genannt. Und er muss quasi sich selbst dann untersuchen oder nach sich selbst jagen. Und es ist natürlich auch so, keine Sorge, er bleibt nicht unentdeckt. Also es ist immer mal Situationen, wo Kollegen vielleicht kurz davor sind, das alles aufzudecken, was er da treibt, oder Fremde oder irgendwie. Er wird auch erwischt, aber er weiß dann meist ganz gut, sich noch zu verstecken oder mit den Leuten dann umzugehen. Das ist eigentlich ganz cool. Und wie du schon sagtest, mit seinem Vater, also er ist auch nicht der Mann, der ihn großgezogen hat, ist nicht sein leiblicher Vater. Und er erscheint aber immer mal so als ja, er erscheint ihm einfach und Dexter redet dann mit ihm und dann versucht er da eben, ja, wenn er ein Gewissensbissen hat, ja, was mache ich jetzt und so. Und er spricht halt auch ganz oft von seinem Dark Passenger, also quasi was er in sich drin, dieser Drang zu töten, da sein Dark Passenger ist eigentlich teilweise sehr philosophisch. Und jetzt die sechste Staffel, die fand ich auch recht schlecht. Die wurde dann, die glitt sehr ins Christliche ab, sehr in Glauben. Und da hat auch der Sohn von Tom Hanks hatte eine ja, Gasthauptrolle. Und das war dann, die fand ich jetzt nicht so gut, die sechste Staffel. Also ich hoffe jetzt, die siebte wird wieder besser. Bekannte Hauptrolle oder also immer für eine Staffel diese Rolle war beispielsweise Julia Stiles, die Schauspielerin, kennt man vielleicht. Eric,
Ja,
kennst du bestimmt, ja.
selbstverständlich, klar.
Ja, genau. Oder der Man in Black aus Lost, hier, wie heißt er denn? Pellegrino oder so?
Ja,
Das
wir
war das
wissen, wen du
Wasser
meinst.
gewesen.
Ja, genau. Der hatte auch für lange Zeit so ein bisschen eine Nebenrolle, denn, oh Wunder, Dexter fängt dann doch was mit einer Frau an. Also er, wie gesagt, eigentlich hatte er ja überhaupt keine Gefühle, auch nicht so sexueller Natur, aber ja, die Gesellschaft zwingt ihn quasi dazu. Also er wird schon immer komisch angeguckt, weil er nie irgendwas hat. Und dann findet er eine Frau oder beziehungsweise wird, glaube ich, sogar durch seine Schwester so ein bisschen verkuppelt, die genauso gestört ist wie er. Also sie hat eben diesen Ex-Mann, der im Knast sitzt, das ist eben unser Man in Black. Und ja, die ist nicht ganz dicht im Kopf, denkt man halt am Anfang. Und die beiden dann, die raufen sich dann so ein bisschen zusammen und werden doch noch ganz glücklich. Aber Happy End gibt es natürlich
Hat auch Kind.
niemals. Genau, die kriegen, also die Frau hat sowieso zwei Kinder und dann kriegen die beiden zusammen noch ein Kind. Und ja, alles scheint schön, aber das nimmt noch ein Ende, was echt eins der besten ist, was ich gesehen habe. Also es ist bestimmt meine Top 5 Moments auf Seriengeschichte.
Annemarie, wer spielt denn die Hauptrolle? Fangen wir doch mal ganz einfach an.
Ja, das außerdem, ja, der Name Michael C. Hall, den einige mit einer guten Serienvergangenheit aus Six Feet Under kennen. Kennt
Genau.
man den noch irgendwo her? Ich weiß gerade gar nicht.
Also der hat schon diverse Rollen gespielt, aber das ist, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass.
Genau, hat auch vor 2 Jahren den Emmy bekommen, wenn ich mich gerade nicht. Ich muss mal hier Wikipedia aufmachen, warte mal, schneid das dann mal
Außerdem
raus.
spielt noch Jennifer Carpenter mit, die spielt seine Schwester, die
Halbschwester.
Halbschwester, genau. Die kennen wir zum Beispiel aus irgendwelchen Horrorfilmchen wie Quarantine oder so. Oder Gone.
Das war jetzt aber die Schwester, von der er Annemarie gerade gesprochen hatte.
Genau,
Nee, das war
seine.
gerade die Freundin, also hier diese Beziehung zwischen den beiden, das war Julie Benz, die
Nee,
so eine
es geht
ganz
nur
hübsche
darum,
Blonde.
ist das seine leibliche Schwester oder ist die auch
Nee,
irgendwo aus irgendeinem
Halbschwester.
Halb. Ja, das war ja
Ja,
gerade die Frage, das
das
war die
ist auch
Schwester.
von dem Mann von Harry, der Vater heißt Harry, dessen leibliche Tochter, und Dexter wird quasi in die Familie dazugeholt und der Vater war auch Polizist. Und da, also die Schwester, Deborah heißt sie, sie war eben auch so immer zum Vater aufblicken. Und einer der Gründe, warum sie überhaupt Polizistin geworden ist, war natürlich auch so ein bisschen, um
Absolut.
dem Vater es recht zu machen, aber auch um, weil sie es so toll fand, was er tat damals. Und ja.
Gab es halt auch ein traumatisches Erlebnis, wo der Vater im Rahmen seiner Polizeiarbeit den kleinen Jungen damals gefunden hat und dann quasi bei sich in seiner Familie aufgenommen hat, damit er irgendwie wieder weiterleben kann. Das war sehr traumatisch und
Also das ja, das kommt doch erst relativ spät, ne? Das war nicht gleich erste, zweite Staffel, oder?
ah, das war doch schon relativ früh, glaube ich. Also es
Explizit,
wird
ah,
dann
ich
bloß nach und
weiß
nach immer
drin.
detaillierter nachher.
Genau, so meine ich das. Bis man dann richtig die richtigen Bilder sieht, das war auch sehr verstörend. Also da, es ist schon hart. Also die Serie ist jetzt nichts, die läuft nicht ohne Grund bei Showtime, also Pay-TV-Sender. Und die ist schon, also ist ja klar, wenn jemand der Menschen umbringt und alles, na klar, sieht man da Blut. Aber auch sonst ist die teilweise, ja, gewalttätig schon. Also jetzt nicht immer, aber kommt schon vor. Natürlich auch Sexszenen werden da, wird nicht ausgespart. Ist schon eine gute Pay-TV-Serie. Also da kriegt man, was man erwartet. Das auf jeden Fall.
Jetzt mal noch eine Frage zum Thema. Wird, also als jener, der uns noch nicht gesehen hatte, wird irgendwie sinnvoll oder nachvollziehbar erklärt, wie diese Selbstjustiz dann gerechtfertigt wird, oder ist das eher so un
Ja,
wird,
also,
wird?
naja, diese halt dieser Drang, ne, dann irgendwie, also allgemein keine Gefühle zu empfinden und dann aber anderen Menschen dieses anzutun, das wird eben durch dieses traumatische Kindheit und so, was da alles passiert ist, das wird da schon erklärt.
Das ist ja das Fiese, dass du eigentlich die ganze Zeit auf seiner Seite auch stehst. Er bringt
Ja,
halt
genau.
Leute um und du findest das voll okay. Du schaust das, ja, genau, ja. Und dann so diese moralischen Fragen, so, ja, ja, Selbstjustiz und so, das kommt dann irgendwie erst hinterher, ne? Also während du das schaust, ergibt halt alles Sinn. Aber ein Gedanke noch dazu, der Annemarie hat jetzt viele Sachen hervorgehoben. Ich finde eigentlich, das, was am weitesten heraussticht bei der Serie, ist eigentlich so eine ganz abgefahrene Form von schwarzem Humor in dieser Serie. Es ist halt jemand, der Selbstjustiz übt und auch die Leute, die mit auf dem Revier sind, da gibt es zum Beispiel den einen, der so, was macht der eigentlich, Leichenbeschau? Nee, der immer so die Todeszeit feststellt oder sowas. Hat auch so eine ganz so ein Asiate, der hat so eine ganz abgefuckte Form
Ja.
von Humor. Und der versucht immer ständig hier mit irgendwelchen Leuten, irgendwelche Frauen zu flirten oder will mit irgendwie weggehen in die Strip-Show und sonst was. Also ganz krasse Leute und ziemlich abgefahren.
Also sehr lustig da in der letzten Staffel, da geht er auf ein Klassentreffen. Und, ach oh Gott, ich krieg's gerade nicht zusammen. Aber das war auch ein super Witz. Also da lief irgendein ganz bekannter Song. Ich überleg mal noch. Also
Aber ein guter Film, weil du gerade sagst, mit Klassentreffen, ist immer noch Crosspoint Blank mit
John Cusack?
John Cusack, einer meiner Lieblingsfilme,
Oh,
war ja auch
yeah.
Auftragskiller.
I gave her my heart and she gave me a pen.
Noch eine andere Frage. Habe ich das jetzt, oder ist dann nun, also bringt er jede Folge einen um oder immer mal einen, den er über mehrere Folgen dann findet oder
Ja,
als Opfer heraus?
unterschiedlich.
Das ist
Also
also,
unterschiedlich,
okay.
ja.
Und der
Er
rote
bringt nicht
Faden
jede
der
Folge
Serie ist
ein.
im Prinzip so seine Entstehungsgeschichte oder sein
Ja, natürlich,
Antrieb.
und wir sehen ihn natürlich auch gerade, wenn er dann Harrison, also seinen Sohn, dann bekommt mit Rita zusammen, eben dann seiner Freundin, mit der gestörten Freundin, da versucht er ja schon, dann realisiert er, oh Gott, ein Kind, das ist ja dann doch irgendwie andere Verantwortung als nur für mich. Ich weiß, ich bin gestört, das ist okay, wenn ich morgen sterbe, okay. Obwohl er schon diesen Lebenserhaltungstrieb ganz gut drauf hat. Also, na, denn die Opfer, die kriegt er ja nicht immer einfach so. Also, die ergeben sich ja nicht, oder die sind nicht sofort betäubt. Also, viele wehren sich natürlich auch und er gerät dann in diese heiklen Situationen. Und das ist aber für ihn, aber als er dann diesen Sohn kriegt, er entwickelt sich natürlich auch weiter und das ist ganz spannend mitzuverfolgen. Und natürlich, wir haben jede Staffel eben diesen extra roten Faden. Also da gab es
Meistens
die,
irgendein Serienmörder oder sowas, den
genau,
er jagt.
die vierte Staffel ist da besonders hervorzuheben mit, Gott, ey, ich weiß das gar nicht mehr.
John Boyd.
Nee, mit dem Trinity Killer war das.
Ja, war das nicht John Boyd, der dafür einen Emmy gekriegt hat?
Nee, John Voight ist
Nee,
doch.
John Lithgow, sorry.
Ja,
John
genau.
Lithgow, ja.
Genau. Der, er war da der, also gibt fängt wieder an, vierte Staffel. Ich sehe gerade 4 Monate, die beginnen einige Monate nach der letzten Staffel. Und dann gibt einen Trinity Killer, also sprich einer, der immer 3 Frauen auf 3 verschiedene Weisen umbringt und schon seit mehreren Jahrzehnten, und FBI ist immer auf der Spur und alles, und irgendwie taucht eben diese Mörder-Reihenfolge jetzt wieder auf in Miami. Und ja, das ist echt spannend. Also das war mit die beste Staffel, war unglaublich spannend.
Die gucke ich jetzt gerade übrigens.
Ja, ey, boah. Und da das Finale von der vierten Staffel, das meinte ich vor uns.
Okay, na, freue ich
da,
mich.
Da, ey, freu dich, das ist echt gut. Also dafür hat eben auch der John Lithgow den Golden Globe. Warte mal, ich mach das jetzt hier mal auf.
Also wer nicht weiß, wen wir meinen, der hat zum Beispiel den Bösewicht bei Cliffhanger gespielt.
Genau, also er hat dafür den Golden Globe bekommen und sogar den Emmy, beides als bester Nebendarsteller. Und in dem Jahr hat auch Michael C. Hall den Golden Globe gekriegt, genau. Das war auch das Jahr, ich glaube 2009 wurde bekannt gegeben, oder hat Michael C. Hall der Presse verlauten lassen, dass er Krebs hat, hat den erfolgreich überstanden. Und genau, und als er den Emmy gekriegt hat, nee Quatsch, Golden Globe, also war er da auch hier noch mit kurz rasierten Haaren und mit einer Mütze auf der Bühne. Das war irgendwie, also da ganz schön, und du wusstest aber, er ist schon drüber hinweg. Und das war aber auch, ich glaube, 2011 dann. Nee Quatsch, ich musste erst erzählen, dass eben der Darsteller des Dexter, Michael C. Hall, und die Darstellerin seiner Halbschwester, Deborah, die wird gespielt von
Carpenter.
Carpenter, genau. Die beiden haben sich am Set verliebt, geheiratet, alles wunderschön. Da ging ja mein Seelenherz total auf, als ich das gehört habe. Und ja, ich glaube, letztes Jahr war es, als rauskam, dass sie sich haben scheiden lassen. Da war ich ganz traurig, weil die beiden waren so ein schönes Paar. Und tja, Augen auf bei der Berufs-Beziehungswahl. Also, das ist blöd.
Also, das Fazit, großes Kino für kleines Geld, weil mittlerweile kriegst du die ersten Staffeln doch relativ günstig bei Amazon.
Ja, sind ja auch da immer nur 12, 13 Folgen pro Staffel. Also geht zwar auch eine Stunde, aber...
Ich muss sagen, bei Dexter ist es so, ich kann es nach einer Weile immer nicht mehr sehen. Kann da wirklich so ein paar Folgen gucken oder vielleicht eine Staffel. Und dann habe ich erstmal wirklich ein halbes Jahr oder ein Jahr vielleicht sogar genug. Dann gucke ich wieder und bin wieder begeistert, weil wenn ich dann irgendwie weitermache, weil das so eine ganz bestimmte Art, wie das erzählt ist, auch mit dieser Stimme, wie er mit sich selber redet und so, das ist schon, also für mich jetzt nicht einfach zum Gucken, wie jetzt irgendwie Big Bang Theory oder sowas, ja, wo man wirklich eine ganze Staffel in einem Rutsch gucken kann und dann kann man eigentlich noch weiter gucken.
Was würdest du für dich intern sagen, ist Mentalist besser oder Dexter besser oder unvergleichbar?
Mentalist ist vergleichsweise sehr brav. Also wenn du eine Spur abgefahrener haben willst und perfider und mit schwärzerem Humor. Ich habe es eigentlich damals angefangen, weil es hieß, ja, da ist wieder mal eine Serie, die in Miami spielt. Und ich mag ja Miami total gern und habe ich damals angefangen, die Serie zu gucken. Also für mich, also definitiv eine sehr, sehr gute Serie. Irgendwie liegt bei 9 von 10 Punkten ungefähr. Aber wie gesagt, bei mir ist so, wie gesagt, ich bin jetzt erst bei der vierten Staffel. Ich kann wirklich, ich habe noch eine Zeit, habe ich genug. Dann habe ich, wenn ich eine Staffel durchgeguckt habe, kann ich erstmal lange, lange nicht an die nächste Staffel ran, weil das wirklich, da prasselt so viel auf dich ein und so viele menschliche Abgründe und so viel Düsteres.
Also das stimmt allerdings, wenn man die Serie eigentlich, es gibt ja Serien wie jetzt zum Beispiel Big Bang oder andere locker, leichtere, Desperate Housewives beispielsweise, guckst du so nebenbei und na, alles ist gut, Dexter ist wirklich da. Da sitzt du abends dann da und denkst, oh Gott, was habe ich gerade gesehen und so. Wie Erik ja auch schon sagte, da ist schon ein schöner, düsterer Humor teilweise dabei, gerade hier Masuka und so, was da die Sprüche, das ist alles ganz lustig, aber es ist halt auf jeden Fall gerade diese Selbstjustiz, wenn man dann drüber nachdenkt, dann ist es schon ziemlich böse. Wenn man dann aber weiß, was dem armen kleinen Dexter widerfahren ist, ist natürlich auch, ja, okay, ne, wer wird man nicht anders machen wahrscheinlich. Aber es ist schon ganz gut. Ich würde gerne noch sagen, ich habe... Jetzt schaue ich es gerne und ich auch am Stück, aber mein Einstieg war auch nicht ganz so einfach. Ich sah damals den Piloten und ich glaube, ich habe ihn nicht mal bis zum Schluss gesehen, weil ich auch dachte, ja, nee. Und dann auch Wochen, Monate später mal wieder hat dann die Box da liegen, habe gedacht, ja, komm. Und dann habe ich es gleich in einem Rutsch geguckt. Also Das ist jedenfalls für mich war es auch so eine Serie, wo du erst so den Einstieg musst für dich selber in der richtigen Stimmung sein. Also jetzt keine, das ist keine hochpsychologische Serie, ne? Wir wollen euch jetzt keine Angst machen. Also guckt ruhig mal rein und dann seht ihr ja selber, ob es was für euch ist oder nicht.
Das sollen die Worte oder die Schlussworte zu Dexter sein. Ich muss sagen, mich reizt es nun mehr. Und wenn du sagst, man muss halt ein bisschen in Stimmung kommen, vielleicht gucke ich mal ein, zwei Folgen an und dann werde ich mal meinen Kommentar zu abgeben. Jetzt weiß ich zumindest, worum es grob geht und welche Richtung, was ich zu erwarten habe. Das ist schon mal viel wert. Kommen wir nun zur nächsten Serie, zur nächsten Retro-Serie. Die
Ach,
gibt's.
ich lese gerade noch ganz kurz, ganz kurz. Nein, weil ich es gerade bei Wikipedia, das wusste ich gar nicht hier. Dieses menschenverachtende Schwein, was in Norwegen letztes Jahr die vielen Menschen umgebracht hat. The New York Daily News reported that he is interested in politics, violent video games and the TV-Show Dexter. Das ist natürlich wieder, ne? Also wer Dexter guckt, ne, der
Ganz
wollte ich
bestimmt.
nur nochmal. Hab ich gerade gelesen. Jetzt, Entschuldigung, bitte mach weiter, Daniel.
Jetzt
Tut
müssten
mir
wir Angst
leid.
vor Ann-Marie haben, weil die hat schon zu viel davon gesehen. Okay, also die nächste Folge, nächste Serie, wie wir gerade angekündigt haben, ist eine, die Erik besonders am Herzen liegt, die er, ja, immer wenn mal einer fragt, bei Facebook war das letztens auch so, doch wieder nach vorne bringt und von der er echt begeistert ist und der ich auch, ja, eine Handvoll Folgen gesehen habe, will ich sagen. Meine Freundin hat es komplett durchgesehen, wie du, glaube ich. War dann enttäuscht, dass am Ende irgendwie Schluss war. Und ja, 24 ist der Name und Jack Bauer ist der Mann in der Serie und Erik wird uns diese mal kurz vorstellen und dann werden wir so die Gedanken dazu kundtun.
Okay, also 24 ist eigentlich die Serie für mich, die mich so wieder ein bisschen zum Seriengucken überhaupt verleitet hat. So die, ich habe eigentlich so in den 90ern habe ich eigentlich kaum irgendwelche Serien geschaut und habe dann halt als 2001 ist ja 24 gestartet. Ich habe nicht gleich angefangen, das zu schauen, aber als es die erste Staffel dann auf DVD gab, da gab es damals in meiner Heimatstadt Gera mal so eine Aktion im Kino, dass man die 24 Stunden am Stück im Kino gucken konnte. Da haben die irgendwie Nachmittag angefangen, 16 Uhr oder so und ging dann die ganze Nacht durch und war schon ziemlich super. Und da bin ich irgendwie drauf gekommen und habe dann mal angefangen zu schauen. Da habe ich zum ersten Mal das überhaupt richtig verstanden, was das bedeutet, so mit Staffel und Episode und dass hier auch wirklich ja nun gebraucht wird. Man muss ja hier genau die Folgen in der richtigen Reihenfolge gucken. Also man konnte nicht wie damals auf RTL irgendwie bei Eine schrecklich nette Familie einfach reingucken und irgendwie war es halt lustig. Okay, war ja kein roter Faden, es war halt immer abgeschlossen. Sondern hier ist es so, die Serie heißt 24, also 24. Die Staffel besteht jeweils aus 24 Folgen, die jeweils brutto eine Stunde Laufzeit haben. Das heißt, die ganze Serie, die ganze Season geht genau einen Tag, theoretisch. Denn jede Folge geht nicht genau eine Stunde, sondern etwas weniger, weil ja in den USA immer noch Werbung gezeigt wird. Deswegen geht jede Folge ungefähr so die üblichen 43 Minuten. Es ist so, die Serie ist komplett in Echtzeit. Das heißt, wenn die beginnt irgendwie 8 Uhr früh, dann ist die erste Folge von 8 Uhr bis 9 Uhr, die zweite Folge von 9 Uhr bis 10 Uhr und so weiter und so fort. Geht eben auch die Nacht durch und werden teilweise passieren auch Handlungen parallel, die werden in sogenannten Splitscreens gezeigt. Also man sieht mehrere Bilder gleichzeitig und man kann der Handlung folgen. Es wird aber immer so gemacht, dass man nicht durcheinander kommt. Wird auch teilweise eingeblendet, wen wir gerade sehen und was. Und auch manchmal wird auch die Uhrzeit eingeblendet. Und Zeit ist auch überhaupt das treibende Element der ganzen Serie, denn wird halt immer mal gesagt, ja, in einer halben Stunde kann die Verstärkung kommen und man guckt halt drauf, oh, wie lange geht jetzt die Folge noch? Ja, die Folge geht nur noch 20 Minuten, oh je, das wird bestimmt der große Cliffhanger, ob das jetzt noch kommt oder nicht. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Thema, denn Cliffhanger, wenn eine Serie das Wort Cliffhanger verdient hat, dann ist es 24, weil hier gibt es wirklich fast in jeder Folge einen richtig heftigen Cliffhanger. Aber worum geht's eigentlich? In 24 geht es um eine Counter-Terrorist Unit, also eine Anti-Terror-Einheit in den USA. Und uns wird relativ früh Jack Bauer vorgestellt, gespielt von Kiefer Sutherland. Manchen vielleicht bekannt aus, ja, weiß nicht, Flatliners, gab es mal einen Film. Oder, naja, ihr kennt Jack Bauer oder Kiefer Sutherland.
Flatliner ist übrigens auch ein toller Film. Den können wir uns öfter mal
Ja,
angucken und der gefällt einem immer
definitiv.
wieder.
Auch mit der jungen Julia Roberts und
Da merkt man erst, dass das ungefähr gefühlte 20 Jahre her ist oder so, ne?
so, es geht halt, ja, Krieg gegen Terror und ist halt meistens so, dass irgendein Terroranschlag passiert oder böse Menschen böse Dinge planen und die Counter-Terrorist-Unit muss halt eingreifen und das irgendwie verhindern oder das, was passiert ist, irgendwie erforschen, wer, warum, weshalb, wieso. Und meistens passieren dann auch noch mehrere Sachen. Und es gibt, das ist eine der wenigen Serien, die es sich so ein bisschen zur Art gemacht hat, dass ganz einfach mal auch Hauptpersonen mittendrin sterben können, wo du jetzt nicht damit rechnest. Und das ist wirklich der absolute Hammer, weil es kann theoretisch jeder sterben. Okay, ihr wisst natürlich jetzt, von 24 gibt es jetzt mittlerweile 8 Staffeln. Die Serie ist abgeschlossen, das heißt, es kommt nicht mehr. Es gibt 8 Staffeln und einen Film, der heißt Redemption. Das war der Zwischenfilm zwischen 6. und 7. Staffel. Kann aber sein, dass ich jetzt gerade Quatsch erzählt habe. Und ihr wisst natürlich, okay, Jack Bauer wird jetzt nicht gerade in der ersten Staffel sterben, ne? Wenn es 8 Staffeln von der Serie gibt. Also wenn ihr das jetzt schaut, dann wisst ihr auf jeden Fall, worauf ihr euch einlasst. Also Jack Bauer wird es weitergeben. Es ist am Ende von jeder Season ein ziemlich heftiger Cliffhanger, wo man jedes Mal nicht weiß, kommt er jetzt wieder oder ist er jetzt völlig weg? Denn er wird teilweise auch abtrünniger, also er wird von der eigenen Regierung dann gejagt oder muss fliehen nach Mexiko oder wird in irgendein Gefängnis im Ausland ausgeliefert, weil er eben das Bauernopfer ist in dem ganzen Spiel und man weiß halt dann jedes Mal nicht, kommt er in der nächsten Staffel wieder. Das Problem habt ihr natürlich jetzt gelöst, wenn ihr das jetzt schaut, wenn ihr es jetzt nicht live schaut mit der Ausstrahlung. Und es spielen sehr viele gute Leute auch noch mit, jetzt gar nicht so alle so spontan einfallen. Also ein paar, die man kennen könnte, wäre Sarah Clark, die spielt die Nina Myers, ein ja, Erzfeindin auch, glaube ich, von ihm. Alicia Cuthbert spielt mit, die Timbauer, also seine Tochter.
Und auch die Assistentin ist da relativ bekannt, aber da weiß ich gerade auch nicht, wie die heißt.
Marilyn Rakesup spielt noch mit, die spielt die Chloe O'Brien, von der war ich ja am Anfang überhaupt nicht angetan, aber später total begeistert, so wie alle
Chloe
anderen.
Chloe ist, muss ich mir jetzt mal kurz reintragen. Chloe ist so cool. Also.
Die ist echt cool. Dann spielt zum Beispiel noch mit Eric Balfour. Den haben wir jetzt auch, habe ich in irgendeinem Kinofilm gesehen. Zachary Quinto spielt mit, den Daniel. Woher
House
kennst du
Heroes.
Ihn? Genau, die stellt
sich heute vor. Und American Horror Story.
Und
mal kurz eine Frage,
neuen Kinofilm.
Spielt Spock. Er da bloß eine Randnotiz mit? Oder,
nö, der spielt halt einen von den Ermittlern da bei MCU.
Aber nicht immer nur ein, zwei Staffeln, oder?
Ja, genau.
So okay.
Was für mich die Serie so besonders gemacht hat, ist neben der wirklich spannenden und gut erzählten Geschichte und diesem ganzen treibenden Drehbuch und den Handlungen, ist zum einen, dass wirklich sehr viele Parallelen zur tatsächlichen US-Politik dabei waren. Es ist zum Beispiel so, in der einen Staffel wurde ein sehr schwacher, labiler, ängstlicher, teilweise auch dummer Präsident eingeführt, der nicht nur optisch totale Ähnlichkeiten mit George W. Bush hatte, teilweise auch so gehandelt hat, so nach dem Motto, ja, die Terroristen, ja, lassen sie uns angreifen, wir müssen sie sofort, also, und dann teilweise auch ja parallel zu den tatsächlichen Vorgängen in der US-Politik, also wenn man da ein bisschen geschaut hat und das Ganze bei Fox, einem erzkonservativen Sender, das war schon sehr verwunderlich. Die hatten auch einen schwarzen Präsidenten bei 24 und siehe da, kurze Zeit später gab es dann auch einen schwarzen Präsidenten in den USA. Und in den letzten Staffeln, ich glaube in den letzten 2 Staffeln, hatten sie eine Frau als Präsidentin, die erstaunliche Ähnlichkeiten mit Angela Merkel hatte, von ihrem Verhalten und von ihren Handlungen her. Ist sehr bedachte und hat wohl überlegt und stand auch manchmal so da wie die Angela. Und das fand ich schon ziemlich überragend. Auch teilweise die Terroristen, wie die gehandelt haben. In der einen Folge oder in der einen Staffel, wo es eben um diesen Bush-Präsidenten ging, der natürlich nicht so hieß, der hieß, wie hieß der eigentlich, ich weiß gar nicht mehr. Es halt auch um so einen Terroranschlag, der eben bekämpft werden musste und mit allen Mitteln. Und es ist schon ziemlich cool gewesen, wie die das so aufgegriffen haben, die tatsächlichen Vorkommnisse. Und die ersten Staffeln spielen, glaube ich, in Los Angeles. Dann wurde mal gewechselt. Dann gab es mal Washington als Staffeldrehort. Und so hat das alles mal noch ein bisschen so hin und her gewechselt. Hat es von euch jemand überhaupt gesehen?
Also ich habe es immer nur stückchenweise geguckt, weil meine Freundin hat es halt wie verrückt geguckt.
Stückchenweise und kannst du es nicht gucken.
Nein, ich habe immer nur mal mitgeguckt, aber ich habe es halt nie gemocht. Also mich hat allein schon die Tatsache abgeschreckt, dass das dieses Format, dieses 24 Stunden nur an Handlung, habe ich per se immer irgendwie ja nicht so unterhaltsam empfunden. Und auch dieses ja begrenzte und dann dieses oft dieses verschiedenen Fenster, die so aufgingen, so bip, 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 bip. Und dann kam irgendein neuer Handlungsstrang wieder, wodurch sie halt so ein bisschen mehr Zeit zum Erzählen hatten. Ich muss sagen, wenn ich mal ganz, ganz viel Zeit hätte, würde ich es vielleicht nochmal gucken. Aber die hat mich wirklich nicht so gereizt, obwohl ich gut verstehen kann, wenn man einmal wirklich den Sog dieser Serie hat, dass die dann einreizt. Aber bei mir war das eben leider nicht ganz so. Deswegen, Annemarie, bei dir, hast du es komplett gesehen? Oder
auch ja, nur? Ja, aber ich bin auch, das lief ja... lass mich lügen, auf RTL 2 die erste Staffel, ich weiß gerade gar nicht.
Richtig.
Und da hatte ich auch überhaupt nicht, ja, was ist denn das, ne, hier, und bin dann tatsächlich mit der zweiten Staffel irgendwie mal eingestiegen und habe da mal Teile gesehen und hab gedacht, ach, na Mensch, doch ganz cool. Und dann habe ich mir auch mal die DVDs von einem Freund ausgeliehen und konnte dann auch die erste Staffel so am Stück genießen. Das ist schon was Feines. Also man muss sich dann natürlich auch immer auf der einen Seite im Hinterkopf behalten, das ist wirklich nur ein Tag, ja, weil man manchmal denkt, ja, komm, das müssten die doch jetzt langsam mal wissen oder oh, komm hier, die halbe Staffel ist doch schon rum und da muss man aber echt denken, ey, das sind nur 12 Stunden, ja, und das sind auch nur Menschen, auch wenn Jack Bauer kein Mensch ist, ja, das ist der Übermensch überhaupt, was der so alles dafür fabriziert in 24 Stunden. Ja, aber es ist echt toll. Also es gibt natürlich auch so, gerade die zweite Staffel fand ich dann im Nachhinein dann nicht mehr so toll im Vergleich zu anderen großartigen Sachen, die da passiert sind, aber so alles in allem war es echt eine Tipptopp-Serie. Also, wie Erik jetzt auch schon sagte, gerade diese verschiedenen Präsidenten, die es alles so wiedergespiegelt haben, oder gerade so halt dieser eher dümmliche, der dann natürlich die Macht hat und der dann Sachen gemacht hat, wo du da saßt, dann nein, das geht doch nicht, warum, wieso, was ist da falsch gelaufen? Also echt super.
Ich habe mal eine Frage, ist da eigentlich, gab's, ich habe es ja nie gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen, also nicht mal eine Folge, gab es da eigentlich so Drehbuchschwächen, wo man sagt, das kann ja gar nicht gewesen sein in 12 Stunden oder 24 Stunden, so dass man sagt dann, das hat irgendwie nicht gepasst oder so?
Nee, fand ich jetzt eigentlich nicht. Also es war eigentlich alles ziemlich gut und stimmig. Es wurde halt, hier wurde ja quasi fast jede Minute erzählt, was jetzt passiert. Und dadurch war es halt auch irgendwie nachvollziehbar. Okay. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Jack Bauer nun so ein Rambo oder so ein Chuck Norris ist, der hier durch einen Kugelhagel läuft und ihm passiert nun überhaupt nichts, sondern er leidet halt auch und er wird halt angeschossen und die Wunde bleibt nun mal auch, weil es ist nun mal nur ein Tag. Die Wunde ist nicht dann irgendwie im nächsten Schnitt dann weg, weil der nächste Schnitt nun mal eine Woche später ist, sondern es ist halt wirklich immer ja, zeitlich getrieben. Er wird verletzt, er muss sich halt durchschleppen, er wird müde, weil das geht natürlich auch durch die Nacht dann.
Aber innerhalb dieser 24 Stunden ist dann der Fall gelöst, oder wie?
Genau, also da ist die Staffel vorbei, genau. Und es gibt manche Sachen, die gehen gut aus, es gibt manche Sachen, die gehen weniger gut aus. Wie gesagt, es sterben Hauptfiguren, von denen man überhaupt nicht erwartet, dass sie jetzt sterben.
Gerade in der ersten Staffel.
Also da sterben Leute, dann gibt es eine Staffel, da stirbt der halbe Cast, also weil der ich will jetzt nicht verraten, welche Staffel und warum, weshalb, wieso, und weil sonst ist es vielleicht für euch ein Spoiler, aber es ist schon der Hammer aus. Auch so diese ganze von dem CTO-Büro aus, wie die das, die Ermittlungen machen am Computer mit ja, irgendwelchen Besprechungen, Meetings, irgendwie. Ja, das funktioniert halt alles irgendwie.
Passt. Also was ich immer noch so ein bisschen, was immer lustig ist dann zum Ende hin, wenn du dann schon 7, 8 Staffeln gesehen hast, dann gibt's immer wieder einen Maulwurf und immer einen, der die ganze Zeit voll auf der Seite der Guten war oder halt eben auf einer bestimmten Seite und immer genau straight gehandelt, dann plötzlich stellt sich heraus, dass er der Maulwurf ist oder irgendwie doch noch oder selbst noch was anderes, andere Fäden in der Hand hat und so. Das war, also wurde oft ganz cool gemacht, aber manchmal habe ich echt gedacht, ey komm, jetzt übertreibt's mal nicht und so, weil das war auch die Sache, wenn jetzt irgendeine terroristische Vereinigung einen Anschlag plant oder sonst was, also was so dieses erste, wenn eine Staffel anfängt, so das erste Problem quasi, das hält sich ja nicht meist über 24 Folgen, über 24 Stunden, das ist dann manchmal Also manchmal war es schon nach wenigen Stunden gelöst, manchmal hält so eine halbe Staffel, wo dann auch Jack Bauer so denkt, ach ja, jetzt alles gut gegangen. Und manchmal hat das fließenden Übergang, dass dann plötzlich noch was viel Größeres auf ihn wartet, was irgendwie auch damit zusammenhing. Manchmal ist es dann eine ganz andere Story, die dann noch so sich daraus ergibt. Also da versuchen sie es schon jetzt nicht ein Thema, 24 Stunden, 24 Folgen entsprechend irgendwie.
Da ist immer irgendwas, ja, immer genau. Irgendeine Änderung also, drin.
Und jetzt nicht irgendwie auf der Stelle zu treten, auszubreiten, sondern ja, ja, dann passiert halt mal das und da noch hoch eine Bombe und oh, das Flugzeug, das lassen wir jetzt abstürzen und so. Ja, es läuft schon vor sich hin, also Langeweile gibt es da jetzt nicht wirklich.
So, alles immer sehr getrieben, also das ist dadurch, dass die Zeit eben so ein Faktor ist. Das heißt, die Leute haben auch manchmal nicht mehr die Möglichkeit, sich irgendwie persönlich zu treffen und miteinander zu reden. Es wird halt viel über Telefon dann auch gemacht, weil die eben schon wieder unterwegs sind, woanders hin. Und ja, meine Lieblingsfigur übrigens, Tony Almeida, gespielt von Carlos Bernard. Den fand ich extrem cool. Ich kann jetzt leider nicht verraten, was mit ihm passiert und warum, weshalb, wieso und alles, sonst verderbe ich es euch vielleicht, wenn ihr es guckt. Aber der hat ja wohl den coolsten Auftritt der TV-Seriengeschichte in der einen Staffel. Die Leute, die es schon gesehen haben, wissen, worauf ich anspiele. Vielleicht noch ein paar Worte allgemein zur Serie, bevor wir dann zur nächsten kommen. Die Serie lief ja damals quasi ungefähr parallel mit Lost, auch mit der Ausstrahlung. Und auch die allerletzte Folge wurde am selben Abend ausgestrahlt wie die allerletzte Lost-Folge. Quasi nicht direkt gegeneinander, aber halt parallel, sodass halt an einem Abend zwei verdammt gute Serien zu Ende gingen. Und ich muss sagen, 24 ist wie gesagt die Serie, die mich überhaupt erstmal wieder zum Seriengucken gebracht hat und ist auch eine, die mir immer noch total gut gefällt. Gucke jetzt wie gesagt mit meiner Freundin, die hat nie 24 geschaut. Wir haben jetzt immer mal auf RTL Nitro reingezappt gehabt und da hatte sie mal das gesehen gehabt und ich hatte es halt geguckt und sie hat mitgeguckt und fand es dann richtig toll und jetzt gucken wir halt alles. Ne? Also ist auch für die ersten 5 Staffeln für einen Emmy nominiert gewesen als beste Dramaserie und für die 5. Staffel hat sie auch gewonnen und ist damit die, ich glaube, bis dahin einzige Dramaserie von Fox, die einen Emmy gewonnen hat und natürlich auch etliche Nominierungen für die Darsteller, insgesamt 73 Emmy-Nominierungen, 5 alleine für den Film Redemption.
Da müssen wir noch kurz, wie fandest du den?
Den fand ich scheiße.
Ja, gut, ich nehme schon. Also den soll ich jetzt vor allem, ist ja so dieser Übergang halt von, was, 6., 7. Staffel
oder
so.
6. oder 7., als dieser Autorenstreik war, der war ja auch nur für die Fans in Anführungszeichen gemacht, ja, um die Lücke also zu füllen da irgendwie.
Ich glaube, wenn ihr den Film nicht seht, dann verpasst ihr auch nichts und der war echt nicht gut. Also da.
Er spielt halt irgendwo in Afrika, da müssen sie in so einer Botschaft irgendwelche Leute ausfliegen und so. Geht dann auch die nächste Staffel, geht irgendwie nochmal ein bisschen mit Afrika los am Anfang, oder? War es nicht so?
Ja, ich glaube, der war doch irgendwie dahin
geflohen, ne, oder so, ne? Hat sich da zurückgezogen und hat er als Söldner.
Wird er gebraucht.
Es war ja mal angedacht, auch einen 24-Kinofilm zu machen. Ich würde mich freuen, wenn der kommt. Ich würde ihn gern gucken. Also natürlich geht er dann keine 24 Stunden, sondern müssen es halt irgendwie komprimieren, aber allein die Figur Jack Bauer, die finde ich sowas von genial und der hier geschrieben ist und einfach also, komplett perfekt eigentlich.
Er war ja auch sehr dafür bekannt, also für das Fluchen, also ich weiß, habe ich immer im Kopf so irgendwie, wenn er mit Chloe telefoniert oder so, also hat er dann immer den Stöpsel im Ohr und wenn er gerade irgendwie jemand hinterherrennt, aber Chloe saß dann in der CTU und hat halt gesagt, ja, check da, rechts, links, da ist gerade frei und so, wenn sie das Alarmsystem ausgemacht haben, wenn dann was schief ging, wie er dann geschrien, damn it, Chloe, das war halt immer sehr lustig und allgemein wie er die Terroristenmänner, die waren schon sehr krasse Folterszenen und so und wie er dann sie beschimpft hat und geschrien, also Kiefer Sutherland, das war echt der perfekte Darsteller für die Rolle.
Im Deutschen ist es ein bisschen abgeschwächt in der deutschen Synchronisation, also Englisch finde ich schon hier ein bisschen besser und so. Auch der Kleidungsstil von Jack Bauer, der hat so ziemlich einen großen Impact in die normale Popkultur gehalten, also sei es nun sein sogenanntes Army in a Bag, also er hat dann ab der 5. Staffel, glaube ich, hatte er so eine Umhängetasche, habe ich übrigens auch.
Ich wollte gerade sagen, die war dann ein Verkaufsschlager dann irgendwie, ne?
Irgendwelche Knarren da raus, ne? Deswegen wurde das von Fans umgangssprachlich Army in the Back genannt, weil er wirklich da ständig irgendwelche Granaten rausgeholt hat. Dann seine Uhren, seine Messer, seine Hemden, sonst was alles. Also ist schon ja, hat ziemlich einen Einfluss auf die Popkultur. Ich bin sehr traurig, dass die Serie zu Ende ist. Meiner Meinung nach hätte die noch weiter funktionieren können. Es war jetzt nicht so, dass sie sich irgendwie totgelaufen hat und dass man irgendwie gedacht hat, ah ja, gut, dass es zu Ende ist und so, sondern war so, es hätte ruhig noch weitergehen können. Es wurde auch in der letzten Staffel eine neue Figur eingeführt. Freddie Prinze Jr. hat die Rolle gespielt. Kennt ihr vielleicht, er hat zum Beispiel bei Eine wie keiner im Kinofilm mitgespielt. Hier ist er jetzt allerdings mittlerweile schon ein bisschen älter geworden. Hätte durchaus ein würdiger Nachfolger werden können für Jack Bauer. Hätte ich mir auch angeguckt, so ein Spin-off. Ja, also von mir 10 von 10. Gibt, glaube ich, nur zwei Serien, die bei mir 10 von 10 haben. Eines Lost, anderes 24.
Ja, von mir auch sehenswert. Ja.
Einen Nachtrag habe ich noch, wer jetzt sich überlegt, die zu kaufen. Bei Amazon kriegt man die gebraucht. 24, also was waren es, 8 Staffeln plus den Film. Auf 55 DVDs für 125 Euro ist eine ganze Menge, trotzdem eine Menge Kohle, aber wenn Erik sagt, es lohnt sich. Woher ich, also beziehungsweise alle, die Pastewka mögen, die hören 24, diese CTU-Tönchen bei Pastewka halt auch regelmäßig. Also wer sich immer schon gefragt hat, was dieser Klingelton ist, der ist aus 24.
Hm.
Damit soll es auch gewesen sein.
Warte, ich hab auf dem Handy drauf.
Den hat unser IT-Department übrigens auch, weil die haben nämlich diese, was sind das, AT&T oder irgendwelche, genau. Die haben nämlich genau solche Telefone, da habe ich nämlich mal bei unserer IT angerufen und dann hat bei einem Kollegen von ihm das Telefon geklingelt und da höre ich auf einmal, dachte ich, oh, seid ihr hier bei der CTU oder was? Und dann dachte ich so, nee, wir haben nur dieselben Telefone, so IP-Telefone.
Das ist echt cool, ja.
Dann soll es jetzt zur nächsten Serie kommen und die ist wieder eine, wo ich, glaube ich, am Anfang mal reingeguckt habe, die gar nicht so schlecht fand, aber irgendwie das Interesse bei mir relativ stark nachließ. Und das war Prison Break, wobei, wenn ich mich recht entsinne, Erik war auf alle Fälle, glaube ich, begeistert und Alex auch. Und Alex wird es uns auch vorstellen.
Ja, begeistert, also ist natürlich auch nicht mein Riesen-Favor, wo ich sage, das ist meine Lieblingsserie gewesen, aber ich habe sie eigentlich ganz gerne mal gesehen. Prison Break ist eine, erstmal grob, eine Serie über 4 Staffeln. Lief, ich weiß gar nicht, wann lief denn die, vor zwei Jahren war die letzte Staffel zu Ende gegangen. Und ist eigentlich eine Serie, die so einen ganz langen roten Faden eigentlich verfolgt. Und keine einzelnen Episoden, also wo es nicht immer so eine Monster of the Week gibt, sag ich mal so. Da ist schon eine lange Handlung, wo du halt, wenn du jetzt in der dritten einsteigst, schon mitkommst, aber wo es auf jeden Fall Sinn macht, das Ding komplett zu gucken. Es ist, oder es war immer verschrien als eine Serie für Frauen, weil da der Hauptdarsteller, der, mal gerade gucken, wie er hieß, komme ich gar nicht drauf.
Wentworth Miller, Michael Scofield.
Ja, genau, Michael Scofield in der Serie selber. Das ist ja so ein Frauenheld gewesen oder so ein Schönling und wird natürlich auch die Annemarie schon dahingeschmolzen sein damals, wo der immer so oben ohne da stand.
Ja, aber ich mochte sein Gesicht nicht so.
Ach so, natürlich.
Du bist einer, auf die Gesicht achtet, das ist ja was ganz Neues.
Auf jeden
die inneren Werte zählen doch.
Natürlich. Auf jeden Fall absoluter Hauptdarsteller, dieser Michael Scofield, der halt da der Mittelpunkt der Serie so ein bisschen darstellt. Ganz grob erzählt die Story, er schleust sich oder er lässt sich mit Absicht in ein Gefängnis einliefern durch einen sehr dilettantischen Bankraub und er macht das, weil er halt seinen Bruder, der auch in dem Gefängnis oder auch in dem Gefängnis sitzt, zum Tode verurteilt ist, rauszuholen. Und da so beginnt also dann auch die erste Staffel. Das heißt, er lässt sich da einweisen. Sein Bruder ist ein bisschen überrascht, dass er da ist. Und dann unterbreitet ihm halt den Vorschlag, dass sie halt da ausbrechen wollen. Und da kommt dann halt die Geschichte so am Laufen, wie man erfährt, wie sie ausbrechen wollen. Und das eigentlich ganz clever gemacht oder ganz, ja, habe ich noch nie, also war, ist eine relativ neue Story, gab es so noch nicht, ich glaube, irgendwie als Film oder so. Er hat sich oder er war am Bau des Gefängnisses beteiligt und hat sich dann so die Pläne oder die möglichen Fluchtpläne oder die Blaupausen des Gefängnisses auf den Oberkörper tätowiert und diese Pläne dann verschnörkelt mit anderen Bildern, mit Köpfen, mit Gesichtern, mit irgendwelchen Handlungen, so dass es halt auf den ersten Blick nicht nach einem Fluchtplan aussah. Und ja, und da versuchte, oder die erste Staffel handelt eigentlich komplett davon, wie sie aus dem Gefängnis halt ausbrechen, wie sie versuchen, da ihren Fluchtweg rauszufinden Und halt mit verschiedenen anderen Charakteren diese Flucht halt zum einen gemeinsam machen, zum anderen werden sie auch dann erpresst, dass sie halt gewisse Leute mitziehen müssen oder mit rausschmuggeln müssen. Und ja, das beschreibt halt so die erste Staffel. Ziemlich detailliert und ziemlich gut gemacht, weil dann halt immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man dieses Merkmal, dieses filmerische Merkmal sagt, beschreibt, aber das ist immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen 3D-mäßig dann noch dargestellt und dann sieht man halt seine Oberkörper dann, wie man den Weg vielleicht auch findet und das ist immer ganz schön gemacht, wie er dann halt versucht, mit Hilfe seiner Zeichnungen auf seinem Körper dann da rauszukommen. Ich will jetzt auch nicht, weiß nicht, wenn man jetzt zu viel erzählt, also man kann eigentlich schon sagen, dass die erste Staffel so ausgeht, dass sie eigentlich aus dem Ding rauskommen. Da erzählt man, glaube ich, nicht zu viel. Und dann versuchen sie halt in den nächsten Staffeln rauszufinden, warum eigentlich der Bruder von dem Michael Scofield da als oder in dieses ganze Mord verstrickt wurde, weil er war nicht wirklich der Mörder von dem, worum er eingesessen hat. Und da versuchen sie halt dann auch zum Teil rauszufinden, wie es dazu kam und wer sie reinlegen wollte. Und da gibt es halt eine böse Organisation im Hintergrund und das umgreift dann halt die anderen Staffeln, die anderen drei Staffeln, wo ich aber selber kritisch sagen muss, dass die erste Staffel fand ich wirklich super genial, die war wirklich enorm spannend, die hat auch super Cliffhanger gehabt und hat super viel erzählt. Und die drei letzten oder drei weiteren Staffeln fand ich okay, aber hatten dann nicht die Klasse der ersten Staffel. Ich weiß nicht, wie das die anderen dann sehen, aber das ist meine Meinung dazu. Aber auf jeden Fall eine Serie, die packend ist und wo man auch wissen will, wie es dann zum Schluss ausgeht.
Ja, vielleicht noch ein paar Ergänzungen. Er hat auch sich informiert über die jeweiligen Insassen und er braucht auch manche von den Insassen, die er als Marionetten benutzen muss. Und er muss sie dann halt auf seine Seite bringen. Kann man vielleicht mal hervorheben, den sogenannten T-Bag alias Theodore Bagwell. Das ist ja wohl die krasseste Figur der neueren Seriengeschichte überhaupt. Das ist ein absolut sadistischer, durchgeknallter, verrückter Typ, der da. Also, mit dem muss er halt auch irgendwie klarkommen. Dann sein Zellengenosse, der Schukre, gespielt von Omari Nolasco. Den habe ich jetzt letzten Montag auch in dem neuen Johnny Depp-Film gesehen, The Rum Diary. Der stellt sich ja als ein ganz cooler Typ eigentlich raus. Und die versuchen halt, er hat halt diesen Weg, wie er da durchs Gefängnis kommen kann. Und sein Bruder ist übrigens angeklagt, dass er den Bruder der Vizepräsidentin umgebracht haben soll. Und da gibt es halt so ein Beweisvideo und Fingerabdrücke auf der Tatwaffe. Und er soll halt durch einen elektrischen Stuhl sterben. Und da ist halt nicht mehr viel Zeit bis zur Hinrichtung. Ne?
Genau.
Sehr gut gefallen hat mir übrigens auch die Titelmelodie. Absoluter Hammer. Und es war hier auch so eine Serie, wo es in verschiedenen Ländern bei der jeweiligen nationalen Landessprachenausstrahlung eigene Titelmelodien gab. In Deutschland gab es so ein, wie hieß das eigentlich, so ein Lied, Ich verlasse mich auf dich oder irgend sowas.
Nee, ich hol dich hier raus oder
Ich,
so.
ja, irgend sowas. Also das war, glaube ich, sogar in der Hitparade, das Lied
Ja,
nachher.
war es nicht von Ich und Ich oder so oder irgend so
Nee,
ein
nee,
Namen?
nee, das war von so einem Rapper, Cappuccino oder sowas. Nee.
Nee, 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 nee.
Aber es war so ein Hip-Hopper oder sowas, ja.
Na,
Glaube.
Von Adel
da.
Tawil und Azad.
Sag ich doch, das ist doch der. Nee,
Oder
Adel
so.
Tawil,
Der
ist das nicht?
ist von Ich und Ich, der Sänger, genau.
Ja.
Glaub an dich, genau.
Ja, genau.
Aber das Original-Theme von Ramin Djawadi, das fand ich halt total cool, weil ich hatte die Serie relativ zeitig angefangen habe zu gucken. Also ich habe, als es die zweite Folge gab, habe ich das schon geschaut. Und da war ich eigentlich, ich habe die erste Folge geguckt, da war ich eigentlich schon total drin. Da wollte ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und
Ja, die erste Staffel war wirklich extrem spannend, ne? Also das ging mir auch so, da warst du auch immer gefiebert, bis die nächste Folge halt kam. Weil du wissen wolltest, wie er halt rauskommt oder wie er halt aus dem Gefängnis entfliehen kann.
die Serie ist entstanden nach den Erfolgen, die mit Lost und 24 gemacht worden sind. Weil das ja auch einen durchgehenden Handlungsstrang hat. Da hatte man sich bis dahin nicht rangetraut und als das so ein Erfolg war, hatte man dann gesagt, ja, okay, dann probieren wir es halt auch mal. Ja. Es war übrigens verboten, die Serie in den US-Gefängnissen zu schauen. Und da das auf Fox lief, einem sehr beliebten Sender, wurden dann halt immer Ja, wurde halt der Sender ausgeschaltet für die Zeit, wo die Serie lief, ja.
Ist ja auch albern.
Ja.
Aber weil du es gerade angesprochen hast, dass mir jetzt schon bei den vorhergehenden Folgen, Serien, die wir besprochen haben, aufgefallen, glaubt ihr, dass die Zeit für so länger laufende Serien vorbei ist? Also wie jetzt, keine Ahnung, Lost, um es mal als Beispiel zu nennen, oder 24, wo du wirklich über mehrere Jahre, weil irgendwie habe ich das Gefühl, werden die immer schneller beendet oder abgesetzt. Also so.
Naja, ist ja auch, dass sie halt keine Geduld mehr haben oder Geduld mehr haben können, wenn die Quoten halt so echt miserabel sind und so. Und naja, komm, ganz ehrlich, bei manchen Serien ist es doch gut, dass die gar nicht so lange leben, aber wir haben da jetzt Sachen wie, ja, Mentalist läuft jetzt in der 5. Staffel, Hawaii 5.0 kommt in der 3. Unsere ganzen Comedies, How I Met Your Mother, Big Bang laufen ja. Na gut, ja.
Comedy nehme ich mal außen vor, weil die liefen, glaube ich, immer schon ewig lange.
Ja, ja.
Also das gut, war immer schon sowas Größeres.
Mad Men, 5. Staffel, Breaking Bad, 5., 6. wird es noch geben. Ja, aber hast schon recht, so irgendwie fehlen so diese extrem markanten jetzt hier, zum Beispiel Prison Break, sowas, was, oder Heroes, was ja nachher noch kommt, das war halt echt so was total anderes, Besonderes, also was sich dann auch mal auf die vielen Staffeln strecken konnte, ob das gut war, sei jetzt dahingestellt, aber sowas gibt's im Moment wirklich nicht so sehr.
Also, dafür könnt ihr Prison Break in der komplette Box schon, naja, für auch 80 Euro neue für 90 Euro bestellen, ist trotzdem eine ganze Menge Geld. Aber Alex würde sagen, ist zumindest, wenn man anfangen will, Staffel 1 sein Geld wert.
Ja.
Und gibt es dann auch eine Wertigkeit auch für dich, dass es nach unten abflacht? Oder würdest du sagen, trotzdem alles komplett 4 Staffeln durchziehen?
Nee, man sollte schon durchziehen, weil man will ja wissen, wie es ausgeht. Aber meine Meinung ist wirklich, dass die erste wirklich brillant war. Und dass es dann einfach ein bisschen abbaut. Weil dann einfach so der Reiz auch weg ist, weil die erste Staffel hat halt eben diesen Reiz gehabt, dass die halt da wirklich immer an dem einen Ort waren und da halt irgendwie rauskommen wollen. Das war hat seine eigene Spannung gehabt. Die sind zwar dann nochmal, also man will nicht so viel erzählen, nee, aber die erste war wirklich schon eine gute 9 und der Rest war dann nur so eine 7, sag ich mal.
Ja, also die dritte Staffel fand ich sehr schwach. Das war die in Sona, als Panama sind. Und die vierte, ja, die war irgendwie so hingestückelt, die war auch nur so halb, glaube ich.
Ja, die wollten dann
komischen Film und
die wollten es dann zu Ende bringen irgendwie, dann hat man richtig gemerkt und das war ein bisschen schade.
Ja, also ich fand die zweite aber auch noch sehr gut, weil es hat hier immer noch funktioniert, das Prinzip, dass er das auf seinem Körper, dass quasi dieser Fluchtweg, den die dann nehmen, dass der auf seinem Körper ist und ganzen Querverweise und vor allem diese beiden Agenten, wie hießen die denn,
hier Kellerman.
Ja, Kellerman so. Und Hale, genau. Und genau,
Mahoney war doch da. Den fand ich immer cool.
Ja,
der
genau.
Mit dieser markanten Nase oder so.
Der eine nur dieser, cool. Der die ganze Zeit gegrinst hat, aber übelst fies war. Ihr wisst, wen ich meine. Und dann ist ja noch der Gefängniswärter, der ihn ja auch verfolgt, ja, der Captain Balik, gespielt von Wade Williams. Das ist ja so eine fiese Gurke gewesen. Ne? Und ja, man sieht übrigens auch Figuren, die man aus anderen Serien jetzt mittlerweile kennt, zum Beispiel Robin Tunney, die spielt bei Mentalist mit. Also die ist die Chefin.
Ja.
Aber wenn ich jetzt sagen müsste, also Serien mit durchgehender, ja, mit durchgehender Geschichte, wie gesagt, hier ist es wirklich so, das Drehbuch ist sehr stark zu wünschen übrig mittendrin und da im Vergleich ist 24 Meilen weit überlegen. Also die ersten zwei Staffeln waren richtig gut hier von Prison Break, aber dann weg.
Also ich würde gerne noch kurz sagen, ich habe das ja auch geguckt, auch damals auf RTL, fand die erste Staffel, war da wahrscheinlich genau wie Alex so richtig, ich hab gedacht, boah, was ist denn das für ein geiler Scheiß. Also ich fand, es lief donnerstags, ich glaube 22.15 Uhr, ist immer voll dabei. Und in der zweiten Staffel hat das für mich schon so nachgelassen, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich die zweite Staffel, könnte sein, dass ich die noch fertig geguckt habe, aber dritte, vierte dann überhaupt nicht mehr, weil das, ich sag dann Panama und ach, weiß der Geier, das hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Hab dann aber, als die letzte Folge lief, habe ich da mal reingeguckt, habe gedacht, aha, der ist tot und ach und der und da und da sind sie jetzt dort und da Kinder und so. Und ja, also die dritte, vierte Staffel. Also habe ich wahrscheinlich nichts verpasst, wie ich dann das Finale gesehen habe. Aber die erste Staffel sollte man gesehen haben, auf jeden Fall. Die ist richtig gut.
Apropos erste Staffel, die man gesehen haben sollte und richtig gut, bringt uns fast schon zur nächsten Serie, weil dort ist es ähnlich, leider, und zwar Heroes. Ich muss ja sagen, mein Einstieg war Alex, Erik das vorhin gesagt hatte, in die Welt der Serien war ja eigentlich Lost und irgendwann war Lost mal on break sozusagen und ich weiß gar nicht, ob das in der so einem als Mid-Season-Serie begonnen hatte. Jedenfalls hatte ich Langeweile und geguckt und ob es denn irgendwas Ähnliches gibt und dann kamen so die ersten Trailer raus von Heroes 2006 und ich war irgendwie begeistert, weil
haben wir doch schon in Lost Unlocked, glaube ich, drüber geredet gehabt, über Heroes.
Also ich glaube,
off-air war das, ne?
Auf alle Fälle mal besprochen.
Damals Sebastian hat es geguckt, ich habe es geguckt und ja, da haben wir doch da irgendwie gesagt, das ist gut.
Hell aufbegeistert, weil wir werden auch immer jetzt nochmal gefragt, was wir denn so davon halten, ob sich das lohnt und sowas. Und das ist leider eine Serie, wo man das nicht konkret sagen kann mit ja, das lohnt sich oder nee, lohnt sich nicht. Also wo man das definitiv sagen kann, wenn man die, keine Ahnung, was das kostet momentan, 10 Euro über hat, die erste Staffel lohnt sich richtig, weil dann ist man richtig gut angefixt. Ja, die guckt man auf alle Fälle durch, wenn man Lost gemocht hat oder wenn man generell so in das Metier einsteigt. Worum geht's bei Heroes eigentlich? Klingt eigentlich ein bisschen verrückt, ist trotzdem irgendwie spannend, weil es geht um, ganz am Anfang, Erik, kannst mich korrigieren, wenn ich mich täusche, sieht man den Forscher, der da relativ schnell umgebracht wird. Und dessen Sohn, Mohinder, ein Inder, quasi so das Imperium erbt oder dann zu seinem Vater das quasi so beenden will. Er selber ist halt auch Forscher an der Universität dort und ist dann plötzlich in sehr mysteriösen Verstrickungen praktisch involviert und du erfährst halt während der ganzen Handlung so immer so leichte Seitstränge, werden neue Charaktere eingefügt, die plötzlich entdecken, dass sie irgendwie ganz besondere Fähigkeiten haben. Und da kommen wir auch dazu. Das hatte natürlich alles irgendwie einen Auslöser und wer sich das Logo von oder dieses, wie soll man sagen, das Titelbild von Heroes anschaut, da ist so eine Sonneneklipse, also eine Sonnenfinsternis und die hat das irgendwie ausgelöst, vermutlich, ich verrate es mal nicht so viel. Und plötzlich haben auf der ganzen Welt plötzlich überall irgendwie die Leute seltsame Fähigkeiten und können plötzlich Sachen machen, die sie vorher nicht konnten. Und der Vater und nachher der Mohinder, ist der Mohinder? Ja, nein, nicht so ähnlich. Ja. Der versucht nun rauszubekommen, gibt's da irgendwie einen Zusammenhang und warum gibt's überhaupt plötzlich so viele Leute? Er versucht, die praktisch an einen Tisch zu bringen und ein bisschen zu erforschen und rauszubekommen. Aber relativ schnell wird klar, es gibt eine dunkle Macht und eine Partei, die plötzlich da irgendwie dagegen vorgehen will, die versucht irgendwie, wie hieß das, die Linderman Connection oder ein Linderman Group irgend sowas.
Ja, Linderman irgendwas.
Den Hauptdarsteller kennen wir übrigens auch, ich glaube, das ist kein Spoiler, hier der Vater von Malcolm McDowell, dieser mit den weißen Haaren immer als Bösewicht eigentlich gebucht in allen Folgen,
die er irgendwo auftritt. War der schon in der ersten Staffel?
Ich glaube ja, der taucht relativ zeitig auf. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wie gesagt, das ist schon relativ lange her. Und man erfährt plötzlich irgendwie, irgendeiner will das zumindest die Fähigkeiten ausnutzen oder sich aneignen oder irgendwas machen. Und es ist dann so ein ständiges Hin und Her und man weiß nicht so richtig, woran man ist. Und dann kommt die bis dahin, glaube ich, so mit die coolste Figur, die in die Serie mit eingefügt wird. Und die werde ich jetzt auch nur, im Englischen hieß sie halt nur HRG. Und der arbeitet für eine andere Geheimorganisation und dann merkt man plötzlich,
der ist Mann mit der Hornbrille.
Genau.
Oh, ich dachte, du meintest Hiro Nakamura, der war für mich die coolste.
Ja, ne, warte doch mal, das kommen wir noch dazu. Ihr müsst euch mal ausreden lassen. Der hat zumindest eine Tochter, die hat auch ihre Fähigkeiten. Das erfährt man, glaube ich, sogar gleich in dem ersten Piloten, nämlich Hayden Panettiere, da Claire Bennett. Die ist richtig gut anzusehen, zum einen, deswegen haben sie die halt auch gecastet. Vorher kannte ich die nur aus irgendwelchen sinnlosen Kinderfilmen. Also die ist schon ein bisschen länger am Start.
Was guckst denn du für Filme?
Ach, keine Ahnung, was das war. Aber du musst mal gucken. Also es gibt wirklich Kinderfilme, wo die auftaucht und da sieht die schon genauso aus wie jetzt, aber egal. So.
Im Zusammenhang mit Claire müssen wir ja sagen, ich will dir jetzt nicht reingrätschen, aber natürlich. Das war einer der coolsten Sprüche, der begleitet mich jetzt noch. Also Heroes hat da echt gute Sachen hervorgebracht. Save the cheerleader, save the world.
Und damit wären wir dann auch im Prinzip schon bei der Lieblingsfigur von Erik, nämlich Hiro Nakamoto Masioka. Nakamura. Der ist ein Japaner, der durch die Zeit springen kann und irgendwie aber auch kein Englisch spricht, oder zumindest am Anfang keins bis gar nicht. Und dann so ein gebrochen, hat so ein rundes Kugelgesicht, ist total freundlich drauf, versucht die ganze Welt zu retten.
Da möchte ich mal nahelegen, wirklich hier die Originalversion zu schauen, die auf Japanisch mit englischen Untertiteln ist, weil es ergibt in der deutschen Version überhaupt keinen Sinn, weil er spricht halt Deutsch. Und er spricht halt manchmal ja auch, also im Original spricht er ja Japanisch und die Leute verstehen ihn nicht. Und hier spricht er Deutsch mit Leuten, die auch Deutsch sprechen und die Leute verstehen ihn nicht, ja. Und das ist totaler Humbug. Also was die sich da gedacht
haben. Dolmetscher und
dann braucht er einen Dolmetscher. Dann sagt er, ja, wo müssen wir hin? Ja, der Dolmetscher sagt, ja, wo müssen wir hin? Und die Person antwortet, ja, dahin. Der Dolmetscher antwortet, ja, dahin. Und er sagt, ach so, dahin. Also totaler Blödsinn. Also.
Und natürlich spielen auch noch so coole, also wirklich coole Schauspieler wie Greg Grunberg mit, der diesen Matt Parkman spielt dort. Der hilft nachher diesem Hiro Nakamura ein bisschen den richtigen Weg zu finden. Und Heroes wäre zumindest in der ersten Staffel nicht Heroes, wenn die nicht noch ein paar richtig coole, also für die damalige Zeit neue, innovative Elemente hätten. Sie haben nämlich auch noch den... Mist, wie hieß denn der Zeichner, der so diese hellseherischen Fähigkeiten hat?
Isaac Mendes.
Ah ja, Isaac Mendes. Der malt wirklich grandiose Bilder in seinem Studio und sieht quasi im Vorfeld schon, cool, was passieren kann. Du hast halt immer schon so einen Ausblick und was Annemarie gerade gesagt hatte, dass dieses Save the Cheerleader, Save the World, das ist so dieses wiederkehrende Element am Anfang. Du siehst halt, wie irgendwo ein Cheerleader, ja, nicht tot da liegt, aber halt irgendwie im Blut überströmt. Und das ist nachher das, was Hiro versucht irgendwie zu fixen, also zu beheben irgendwie. Und du weißt halt, auf der einen Seite weißt du halt irgendwie, wie es ausgeht durch diese hellseherischen Fähigkeiten. Auf der anderen Seite versucht er halt, das irgendwie zu ändern und
ja,
neu zu machen.
Ja, aber man will ja auch genau dieser Beweis, kann man das ändern? Und dann denkst du, ja, man kann und dann wieder doch nicht. Und dann passiert es doch genau so. Und dann kommt wieder jemand um die Ecke, der halt sonst was für Fähigkeiten hat, wo du einfach nur stehst und denkst, what passiert jetzt?
Und das alles wird natürlich, wie gesagt, durch auch so einen, also wirklich einen grandiosen, richtig schönen Bösewicht versucht irgendwie zu verhindern und zu vereiteln, der dann immer wieder auftaucht als Gehilfe oder als Fähigkeitensammler, glaube ich. Ne? Der nimmt danach irgendwie alle Fähigkeiten auf von den Leuten, die er umgebracht hat, und das ist Seiler. Zachary Quinto, und ich muss sagen, ich kannte den vorher nicht. Erik hat gesagt, ich habe bei 24 schon mitgespielt. Da ist er mir nicht irgendwie bewusst gewesen. Gut, ich habe auch nicht so viel gesehen. Aber wenn ich ihn heute noch sehe, muss ich an die Rolle von Heroes denken. Der hat so dieses typisch Böse irgendwie in sich. Deswegen passte der damals auch so toll auf diese American Horror Story mit rein. Weiß ich nicht, der hat, glaube ich, griechische Vorfahren oder irgend sowas. Allein schon das Aussehen irgendwie grandios. Anmarie, wie ging es dir? Ne?
Also, ja, also Seiler war, also von dem hätte ich mir auch gerne das Gehirn aufschlitzen lassen. Da.
War ganz übel, also, immer mit seinem Finger da.
Ja, genau, hat halt eben die Fähigkeiten von den anderen gesammelt, indem er halt den Kopf aufgeschnitten hat, so die Kopfhaut an dem Gehirn rumgepult hat und sich dann was rausgenommen. Und es war eigentlich immer ganz cool, weil er hat, ich weiß gerade gar nicht, irgendwie sein Vater war Uhrenmacher, also irgendwie hat er einen Hintergrund mit Uhren gehabt und immer in einer bedrohlichen Situation oder kurz bevor er aufgetaucht ist, hast du so das Ticken von der Uhr gehört. Und das war, wenn du das einmal gemerkt hast, war das immer so, Gänsehautmomente, oh Gott, Seiler kommt gleich um die Ecke und dann stirbt gleich jemand. Und also ich muss gerade sagen, ich habe gerade total Bock auf Heroes. Ich glaube, ich fange nachher mit der ersten Staffel nochmal an. So viele tolle Charaktere und diese außergewöhnlichen Fähigkeiten. Dann gibt es ja noch die Petrelli-Brüder, hier Nathan und Peter. Der eine ist der Politiker, der dann irgendwie hier halt
Gouverneur
Präsident
oder Präsident werden will. Ja,
ja. Irgendwie sowas. Und Peter Petrelli ist irgendwie eine Pflegekraft.
Ja, Krankenpfleger irgendwie.
Ja, genau sowas. Und saucoole Brüder und einer
und
von beiden.
Wenn du die beiden erwähnst, musst du natürlich auch wieder so diese polarisierende, deswegen war Heroes so toll, die hatte ganz viele Charaktere, die auch polarisiert haben, weil Peter und Nathan, das sind die zwei Petrelli-Brüder, die sind wirklich ziemlich sympathisch. Nathan am Anfang etwas weniger, weil er ist halt auch der Politiker, der so ein bisschen den Saubermann spielen muss. Peter, wie gesagt, der Krankenpfleger, der auch so ein bisschen einfach, ja, nett
gut
zu
Mensch.
Allen anderen ist. Gut, ja, ein guter Mensch ist so. Aber die beiden haben natürlich logischerweise auch eine Mutter, dieses Angela Petrelli. Ja. Und die ist so richtig schön, weiß ich nicht, man möchte ja nicht unbedingt sagen böse, aber sie will halt immer nur für den einen Sohn das Beste und verkauft dabei auch den anderen Sohn, weil sie hat irgendwie ja, da kommt dann eine Verbindung mit diesem ganz gröberen Faden, mit, also mit, wie gesagt, wie hieß sie nochmal, Linderman-Organisation mit rein. Und also das ist am Anfang wirklich in der ersten Staffel so dicht verwoben und auch am Ende noch, aber es nimmt halt, wir kommen dann gleich zu der Kritik, warum es dann ein bisschen abgedreht ist und warum. Hat überhaupt einer von euch die vierte Staffel gesehen?
Nee.
Ich auch nicht.
Aber die erste ist so gut, das ist so gut. Und du denkst halt, manche Leute, die sind halt gerade jetzt bei ihr, sie ist einfach nur halt diese bitchy Mutter, die halt nur dem Politikersohn, ne, helfen will und alles. Und dann stellt sich heraus, sie ist da auch mit included, also hat da auch Verbindungen und dann kommt der noch dazu. Und natürlich, wie du am Anfang sagtest, der Mann mit der Hornbrille und so, das ist echt ein echt cooler Charakter, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
HRG, also ist so der typische Fall von, man führt einen Charakter ein, das ist so dieser Ben aus Lost quasi. Man weiß irgendwie nie, ist er nun gut, ist er nun böse, auf welcher Seite steht er? Das ist so ein ständiges Hin und Her und das macht diesen ungeheuren Reiz aus. Und die vielen Namen und Charaktere, die wir euch jetzt genannt haben, sind eigentlich auch nur eine Handvoll, weil es gibt noch etliche andere, Anne-Marie, ne? Christian Bell zum Beispiel spielt mit.
Ja, ab der zweiten Staffel, genau.
Dann hat Hiro Nakamoto noch einen Freund, der auch cool ist, der auf eine ganz andere Weise cool ist. Da kommen echt so viele Charaktere rein, die jeder für sich irgendwie sehr, sehr liebevoll sind. Erik, du wolltest gerade was sagen?
Ja, vielleicht sollte man noch prinzipiell erwähnen, den ganzen Look der Serie. Der ganze Look der Serie ist sehr stark an den Comic-Stil angelehnt. Das heißt, gibt's halt so Einstellungen, wo man, weiß nicht, so aus bestimmten Perspektiven, wie man sie sonst nur aus irgendwelchen Comics kennt, wo teilweise auch mit der Schriftart von irgendwelchen Comics was in das Bild reingeschrieben wird, wie zum Beispiel bei, wenn ihr Fringe seht, wo halt der Schriftzug wirklich auf irgendeinem Haus oder sowas mitten in der Szene drin ist. So ähnlich ist hier auch halt mit irgendeiner Comic-Schriftart. Und das Ganze ist natürlich auch durch diese übersinnlichen Fähigkeiten, es ist sehr stark im Comic-Stil. Es gibt halt wirklich so die wildesten Sachen und irgendwelche Effekte und fliegende Leute und sonst was alles, ne?
Aber in der ersten Staffel trotzdem nicht irgendwie so over the top, sondern wo du sagst, nee, wie kann das jetzt sein? Also, sondern wirklich auf eine gewisse Art und Weise ziemlich plausibel und machbar. Und das Coole war, damals hatte NBC, auf NBC lief das doch, ne?
Ja, NBC.
Ja. Auf NBC. Zwischen den Folgen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, zwischen den Folgen oder in der Zeit zwischen den Staffeln, aber ich glaube eher zwischen den Folgen immer noch so ein Webcomic veröffentlicht. Und das war halt grandios irgendwie. Also selbst die Bilder waren halt sehr stark, sehr handlungslastig irgendwie und man hatte halt immer irgendwie die Lust, da weiterzusehen. Und das hielt die ganze, ja, sagen wir mal so, die ersten zwei Staffeln waren schon meiner Ansicht nach wirklich zielführend und richtig spannend. Also wir haben immer gesagt, glaube ich auch bei Lost Unlocked Zeiten schon damals so, man kann diese vier Staffeln wirklich schulnotenmäßig vergleichen, also 1, 2, 3 und 4. Es nimmt nach hinten raus wirklich immer ab, weil angelegt war die ganze Serie von Tim Kring damals so, dass diese reinkommenden Charaktere nicht permanent drinnen bleiben. Nur war die erste Staffel halt so erfolgreich, dass sie die dann durchgezogen haben und ihm quasi immer neue Rollen gegeben haben, womit sich halt auch ein bisschen, ja, seltsam anmutende Dinge aufgetan haben. Ich kann das gar nicht so jetzt unbedingt in Worte fassen, was mich dann am Ende so gestört hat, aber es war halt, ich kann mich noch erinnern, Erik immer gesagt hat, oh, wie abwegig ist denn das? Und wenn das noch blöder wird irgendwie, dann hört er auf zu sehen, hat er auch gemacht. Also es wurde immer abstruser irgendwie, die Charaktere wurden immer, man wusste halt, die Hauptcharaktere, die sterben irgendwie nicht, die bleiben halt drin und es wurde aber immer irgendwie, ja, ganz komisch.
Also, das, ich sag mal, der größte Kritikpunkt von mir war, dass versucht wurde, immer eine noch größere Verschwörung da darzustellen, die ja schon vorher alles das gewusst hat, was ja passieren wird und jetzt ist genau das passiert und deswegen sind die jetzt an der Macht oder, also es wurde dann teilweise in der irgendwie dritten Staffel wurden Personen eingeführt, die quasi genau das vorhergesehen haben, das, was in den zwei Staffeln vorher passiert ist. Und das war alles sowas von unglaubwürdig und absurd. Und also nee, das ging dann gar nicht mehr. Ich habe es nochmal versucht. Ich habe gedacht, okay, willst du mal wenigstens noch fertig gucken, die Serie? Ich habe irgendwie zwei Folgen geguckt. Da habe ich gedacht, nee, es geht einfach nicht. Du kannst den Scheiß nicht zu Ende gucken.
Also ich habe dann ja die erste Folge, wie gesagt, erste Staffel super genial, die zweite, naja, und der dritten ging das dann los, da hatten die dann irgendwie, also ich weiß noch hier, dieses Serum, dass dann auch andere die Fähigkeiten kriegen können und ach, weiß der Geier, und dann teilweise haben die dann noch irgendwie getauscht, also irgendwie hatte dann der eine das und dann der andere das, und der Parkman, oder war das der Suresh, einer von mir, war dann plötzlich in der Wüste irgendwo und das war ganz abgedreht und dann kamen diese furchtbaren zwei Rollen, zwei Mexikaner, die irgendwie in die USA geflüchtet sind, Maya und ihr Bruder oder Freund. Das waren so furchtbare Rollen. Also Leute, stellt euch die schlimmste Figur aus einer Serie vor und addiert das und keine Ahnung. Die waren so schlimm und ich bin in der dritten Staffel ausgestiegen. Also, weil ich fand das dann so unschön. Ich wollte es nicht mehr gucken. Die Leute waren nicht mehr die Leute, die ich lieb gewonnen habe am Anfang. Und dann war bei mir auch Schluss da. Wobei die dritte Staffel, die war ja irgendwie unterteilt. Ich habe auch gerade mal nachgeguckt. Einmal in Villains und dann Fugitives. Und da, keine Ahnung, ich glaube, ich habe den zweiten Teil nie geschafft.
Also die dritte habe ich noch komplett gesehen. Ich bin dann wirklich erst am Anfang der vierten ausgestiegen, als sie da auf dem Rummel irgendwie noch mehr, ich nenne sie jetzt mal Freaks, also anderartige gefunden hatten und Seiler dort irgendwie, ich glaube, den Obermacker spielen wollte. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Also es wurde dann langsam sehr, sehr seltsam. Was mir gerade noch einfällt, was auch eine coole Figur war, deswegen sage ich ja, also guckt euch einfach mal die erste Staffel an, weil die ist wirklich grandios, ist The Haitian. Dieser Schwarze und auch das Kind von das Kind, das mit diesen Automaten sprechen konnte. Oder irgendwie.
Oh ja, und die Mutter, das war Ellie Larter, die blonde Biatch.
Ah, die war doch doof.
Ja, also aus Las Vegas. Die war furchtbar. Und das Kind fand ich auch furchtbar.
Oh, das war doch furchtbar, die zwei.
Nee, ich fand das Kind fand ich cool, die Mutter fand ich auch nicht schlecht. Also ich, wie gesagt, mir hat die Staffel komplett gut gefallen, ohne Wenn und Aber. Würde ich jederzeit wieder empfehlen. Ist einfach grandios.
Sag mal so, das Gute hat das Schlechte sehr stark überwogen, würde ich mal so sagen.
Ja, auf jeden Fall.
War schon, also in einem hohen Level ist das jetzt Kritik, die wir äußern bei der ersten Staffel. Aber das, ich denke mal, die ganze Serie hat auch wirklich nur tatsächlich Stoff für eine Staffel gehabt. Ja, man hätte das wirklich nach einer Staffel richtig schön beenden können. Es hat ein tolles Ende, die erste Staffel. Und da hätte es wirklich gut sein können. Die Serie hätte einen Meilenstein in der TV-Serienlandschaft gehabt, wenn es wirklich dabei geblieben wäre.
Und der Macher, Tim Kring, der macht ja jetzt Touch nochmal.
Touch, genau.
Deswegen hatte ich ja die höchsten Erwartungen an Touch und wie gesagt, wir fangen das nicht nochmal auf und das Fass nicht nochmal auf sozusagen, wurden bei mir leider enttäuscht. Aber also nochmal zum Abschluss, erste und zweite Staffel könnt ihr euch bedenkenlos kaufen, macht da nichts verkehrt, habt da die beste Unterhaltung und das war ein bisschen wie Lost damals, du wolltest wirklich von Folge zu Folge wissen, wie es weitergeht und bist eigentlich nicht enttäuscht worden die ganze Zeit. Alex, hast du es eigentlich damals gesehen, irgendwie Heroes? Hast du schon mal reingeguckt?
Nee, gar nicht, aber wenn ihr jetzt sagt, die erste Staffel soll so gut sein, dann werde ich mich wohl mal zu Gemüte führen.
Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen.
Ich muss aber erstmal alle 8 Staffeln von 24 gucken. Das hatte ich mir ja noch Dexter
vorgenommen. Und wir können ja mal unsere Hörer, wenn jemand das, also von uns hat jetzt jemand Heroes bis zum Schluss geguckt, ne?
Nee, die vierte Staffel fehlt mir halt immer noch.
Also wer das gesehen hat, kann ja mal einen kurzen Audiobuch oder eine Mail oder irgendwie schicken, wie das Ende war. Am besten so verstehen, dass wir es auch jetzt, wie ich verstehe, die eigentlich nur die ersten 2 Staffeln komplett gesehen hat. Da, also dann nicht großartig aufräumen, was in der vierten so, sondern einfach nur, überlebt Seiler, ist Seiler jetzt der Herrscher der Welt? Das fände ich ja irgendwie ganz spannend. Mach das mal bitte, würde mich interessieren.
Das Einzige, was ich weiß, dass das Ende wohl immer noch eine fünfte Staffel hergegeben hätte. Das war wohl, glaube ich, auch lange in der Schwebe, wird es weitergemacht oder nicht.
Ziemlich spät gesagt.
Und dann ging es auch darum, ja, kommt nochmal ein Film oder nicht, um das irgendwie abzuschließen. Es gibt keinen Film, es gibt kein richtiges Ende. Es ist halt irgendwie offen, was ein bisschen schade ist bei so einer Serie. Aber wie gesagt, schaut euch einfach mal rein, die erste auf alle Fälle. Und dann einfach mal gucken, ob ihr euch das weitere antut. Aber wie gesagt, jeder, der es bis jetzt gesehen hat, mit dem Hintergedanken, es hört halt dann langsam auf und wird weniger. Ihr seht, wir haben auch über alte Serien ein bisschen mehr zu sprechen. Es ist eine ganze Menge an guten Serien dabei gewesen, gute Empfehlungen. Ihr könnt ja in den Kommentaren auf fortsetzungvolk.net wieder abstimmen. welche euch am besten gefallen hat oder welche Punkte ihr vergebt. Das geht nämlich wieder. Und wenn ihr noch ja einfach Serienempfehlungen habt, wo ihr sagt, hier, das ist noch eine Retro-Serie, die ihr mal irgendwann besprechen könnt. Was war denn jetzt schon wieder?
Oh, sorry, hier ist gerade der Himmel explodiert. Ah, Entschuldigung. Ah, oh, Himmel. Ja, Entschuldigung.
Was ist explodiert? Weinbrandwohne, oder?
Oh. Scheiße.
Anne-Marie, lebst du noch?
Ja, sprich weiter. Ja, hier war gerade 1000 Blitze und ein Donner.
Ach so, es ist einfach nur Gewitter.
Okay. Ja.
Oh, okay. Mädchen. Also, wenn... Weiber. Also,
das
wenn ihr
so
noch...
überraschend.
Ja, also, wenn ihr noch Empfehlungen habt, die wir immer besprechen könnten oder sowas, dann schreibt das rein und wie gesagt, bei Gelegenheit werden wir es dann einfach nochmal aufnehmen. Also, das soll es dann also für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, die Retro-Serien haben euch gefallen und es ist vielleicht in ein oder andere noch was Neues dabei. Wie gesagt, ihr seht ja, ich und Alex haben auch noch nicht so viele gesehen davon.
Alex und ich.
Ja, ich weiß, der Esel nennt sich zuerst. Ja, ich wollte ja auch nur eigentlich mich nennen und dann habe ich den Alex noch mit eingebastelt. Aber das soll es jetzt mal trotzdem gewesen sein. Schaut euch einfach mal die ein oder andere Serie an. Mein heißester Tipp ist wirklich Heroes, erste Staffel. Ich glaube, ich kenne keinen, der da nicht irgendwie begeistert davon war.
Wir
oder kennt
ja
ihr zufällig jemanden?
Ja. Ja, ich kenne da so eine Serie. Fängt mit L an und hört mit Ost auf. Ja.
Hm. Machen wir mal so ein, egal, erstmal das. Also, dann war's das für heute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ja, tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net Hast du dir das Outtake mal angehört, Erik?
Ja, aber...
Es ist so gut, es ist so gut. Die Schlache drehen hier. Ich höre das mindestens
ich weiß genau,
einmal
das,
am Tag.
Ich weiß genau, was das ist. Ich habe hier mein Headset aufgesetzt. Und dann
Erik,
ich halt
du brauchst dich jetzt nicht rausreden.
An diesem, diesem Wind hier, an diesem Schaumgummi bin ich so lang gestriffen, so.
Nee,
das
klang
anders.
Das Geräusch kannten wir schon irgendwo anders her. Vorschlage und der genommen
Hallo?
Wird... Ja, Alex, wir hören dich.
Ich bin jetzt ein bisschen begeistert von der Taste.
Also, wir tun jetzt einfach so, als
welche Taste hören. Hast du jetzt belegt?
Da kann ich ja Schimpfwörter sagen und dann Taste los und dann passiert nichts.
Hä? Du kannst ja, wenn du sie nicht loslässt und du sie sagst, dann passiert nichts. Aber nicht erst sagen und dann loslassen.
Hm? Ach so.
Welche Taste hast du belegt?
Ich hab die F1 genommen.
Also doch.
Ja.
Ist ein Traum.
Ich kann aber eigentlich auch Space lieber nehmen.
Dann nimm doch Space.
Ist doch egal.
Den sogenannten Bieberschwanz.
Bieberschwanz?
Was?
Mhm. Space. Der Taste.
Das wird schon wieder
wo ändere ich die Taste nochmal?
Oh. Genau da, wo du es beim ersten Mal eingestellt hast. Im Zweifelsfall.
Kam gerade so ein Herunterfahren-Geräusch bei irgendjemand.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung.
Hallo?
Ja, was?
Ach so.
Du warst ja weg gewesen.
Wer war weg?
Na du.
Wo war ich denn?
Nicht da.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Ich habe vergessen, den Titel nennen wollte. So eine Scheiße.
Ja, das hast du uns
doch
gar nicht gesagt.
Doch, das sage ich jetzt gleich nochmal.
Was war der Titel?